aus der Rede der Außenministerin anlässlich der 73. Verleihung des Ordens Wider den tierischen Ernst. Der Titel des Ordens passt zur Weltlage. Ja, es ist tierisch ernst. Und dabei die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, ist alles andere als einfach. Aber offenbar sind Sie hier auch mit dem Orden in einer ernsten Lage. Denn anders kann ich es mir nicht erklären, dass Sie ausgerechnet
uns
ausgewählt haben. Man hat uns
Podcastern
ja schon viel vorgeworfen, aber einen Überschuss an Selbstironie zu haben, das war noch nie dabei. Sie trauen sich was.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Das Intro war natürlich absolut professionell. Und mit mir, wie immer, aus dem fernen Aachen zugeschaltet, mein Freund und Kollege Benedikt Stadezek. Hallöchen, wie geht's? Folge Nummer 49, fast ein halbes Jahr nach der letzten Folge.
Warte, ich hatte mir extra ausgedacht und mit mir auf der Stunksitzung.
Ah, stimmt, der genau.
Was dann? Diesmal nicht aus, wo auch immer du das letzte Mal, aus Eitorf waren wir das letzte genau. Mal. Da kommen wir auch jetzt gleich noch zu, ne?
Genau, auch nicht aus Essen, wo es bisher immer war, sondern fangen wir direkt mit den Nachträgen, was in der Zwischenzeit passiert ist, an.
Viel, würde ich sagen.
Genau, also sehr viel passiert. Ich hatte auch überlegt, macht es Sinn, das alles irgendwie aufzuschreiben? Was passiert ist eigentlich nicht? Aber ich bin mit meiner Freundin umgezogen und wir wohnen jetzt nicht mehr in Essen, sondern in dem wunderschönen Ortsteil Stadt Blankenberg der Stadt Hennef. Im Prinzip
toll.
So ein bisschen wie so ein kleines Mittelalterdorf. Aber,
ja,
wie man merkt, ich habe...
Ich bin da öfters schon mit dem Fahrrad durchgefahren.
Ja, das ist auch, also wir sind im Oktober sind wir ja hier hingezogen und da gab es ja auch noch ein paar richtig schöne Tage. Und wenn schönes Wetter ist, ist richtig so Wander- und Freizeitausflugbetrieb an der Burg und so weiter. Also das ist, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ich meine,
ja, dass da keine Industrie ist, war mir klar.
Ja, und?
Ja, auch.
Was gibt es bei dir?
Ja, auch ein bisschen aus der fernen Vergangenheit. Ich bin im November nämlich teilweise nach Neustadt an der Weinstraße umgezogen, beruflicherweise, weil ich da jetzt auch wieder an Autos arbeite. Huhu. Da hat sich nicht so viel geändert, aber an anderen Autos.
An was für Autos arbeitest du jetzt nochmal alles? Du bist jetzt bei Rossberg Racing, richtig? Oder einem Ableger davon?
Ja, Engineering. Team Rossberg Engineering heißt
okay.
Das Ganze. Und was wir alles so an Dienstleistungen anbieten, kann man auf der Webseite nachgucken. Und dazu sage ich jetzt nicht mehr.
Okay. Toll, ich muss das gleich erstmal googeln. Ja. Nee, sonst.
Ich habe dann einen Vertrag unterschrieben.
Ah, okay.
Jetzt muss ich tatsächlich mal die Klappe halten. Zumindest öffentlich.
Oh. Toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vorher gefragt. Jetzt bin ich neugierig. Naja, egal. sonst, wie gesagt, in der Zwischenzeit ist alles Mögliche passiert. Da brauchen wir aber nicht über alles noch reden. Das Einzige, was ich noch zu erzählen habe, ist, dass ich auch noch im letzten Jahr bei einem Live-Auftritt von Methodisch Inkorrekt war in Essen. Das war sozusagen
Haben Sie dich angezündet?
Nein. Warum sollen sie mich anzünden?
Hey, die machen doch immer irgendwas mit Feuer und brennen irgendwas.
Ach so, ja, das schon. Aber nicht mich. Nee, das war echt auf jeden Fall richtig lustig und unterhaltsam. Halt, wie die beiden einfach sind. Der Reini muss alles machen, was potenziell lebensgefährlich ist. Und die haben auch so ein paar Sachen, wo du dir denkst, so, das ist arbeitssicherheitstechnisch so nach dem Motto Laserschutzklasse, vertrau mir,
Trau
Brudi.
mir, Brudi.
Nee, war aber sehr cool und das war im Prinzip unser Abschiedsbesuch in Essen. Das war kurz nachdem wir umgezogen waren und war dann auch eigentlich das letzte Mal, glaube ich, dass ich in Essen war, tatsächlich.
Zumindest schöne Erinnerungen an Essen.
Genau.
Sehr gut. Ich wollte, hatte das ja dann auch eigentlich noch vor, aber das hat sich dann einfach nicht ergeben.
Ja, ich glaube,
Also
also es
generell
gibt
mal.
aber noch, meine ich, ein paar
Ja.
Termine. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß, Bonn ist ausverkauft. Das ist jetzt irgendwann demnächst oder war vor kurzem. Ich weiß gerade gar nicht
Ich
mehr.
habe irgendwie jetzt mitbekommen, dass Frankfurt abgesagt und verschoben worden ist, weil der die Veranstalter pleite gegangen sind jetzt über
Oh.
den ganzen Corona-Dings. Ja. Also da gibt es anscheinend auch noch ein paar Nachwehen in der
Ja,
Veranstaltungsbranche.
das denke ich mir. Ja.
Ja, ich habe auch noch einen Nachtrag, und zwar unser eigentliches Dauerbrenner-Thema, Harald Brenn, nämlich SpaceX und das Starship. Die hatten jetzt eigentlich auch gar nicht so lange her, vor 8 Tagen, am 10.2. hatten die erste Static Fire von dem gesamten Starship, also Starship mit dem Ding obendrauf, also Booster, Trägerrakete und Starship obendrauf, alles angezündet mal, zusammengesteckt und angezündet. Da waren ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen, die 33 Raptor-Triebwerke, die unten da in dem Booster drin sitzen. 31 haben wohl gezündet. Laut Angaben
Ist ja keine schlechte Quote.
des Oberschlumpfs Elon. Und zwar 31 haben einfach ganz normal gezündet. Eins wurde vor Start quasi kurzfristig abgeschaltet, weil das schlechte Werte geliefert hat. Und dann hat man lieber gesagt,
Bevor
machen wir
alles
aus.
um die Ohren fliegt, lassen wir es lieber aus.
Ja, und eins hat sich automatisch abgeschaltet. Also
Oh,
waren es
okay.
dann noch von 33, 31, was zum Erreichen des Erdorbits auch ausgereicht hätte.
Na denn?
Deshalb war ja, das war ja auch schon, worüber ich gesprochen habe, das war ja nicht nur, weil man die, halt die Kleinen immer recyceln kann und dann immer austauschen kann, wie man möchte und halt nicht. Man heißt halt auch Failsafer, weil offensichtlich können zwei davon ausgeben oder nicht funktionieren und sagen, ja, tut schon noch. Das macht es halt natürlich auch immer noch sicherer, als wenn du hier wie bei der Saturn 5, da hast du halt nur, wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Triebwerke?
Ich
Kein,
habe
5,
keine
6
Ahnung.
Triebwerke. Deutlich weniger und die sind ultra riesig. Ich weiß, wir haben die uns zusammen, als wir auf dem Austausch waren in Washington,
Ja, stimmt,
im
im Air Space Museum,
Museum
ne?
angeguckt. Da haben wir uns eins davon angeguckt. Die sind ja riesig groß, aber es sind halt nur ein paar. Und wenn davon eins nicht funktioniert.
Tja.
Ja,
Andererseits
also
hätte ich
haben die das.
ehrlicherweise auch gedacht, dass wenn die da 33 drin verbasteln, dass also hatten die gesagt, dass das sozusagen so gerade noch ausgereicht hätte, oder war das, ist sozusagen das kalkuliert, dass so zwei Stück ausfallen und dass es auf jeden Fall noch hinhaut, auch wenn dann noch zwei weitere ausfallen? Oder haben sie dazu gar nichts
Ja, da.
gesagt?
Darüber gibt es verschiedene Aussagen, deshalb würde ich denen nicht allzu viel Vertrauen zumessen.
Okay.
Es kommt halt wahrscheinlich dann, also du kannst ja die in verschiedenen Betriebspunkten auch betreiben, die Triebwerke. Und du kannst natürlich dann, die haben ja ein Leistungsspektrum quasi. Und du wirst die wahrscheinlich auf einem etwas niedrigen, weil sagen wir jetzt mal 80% Leistung betreiben, um halt die Lebensdauer zu erhöhen. Und wenn halt ein paar andere ausfallen und mehr Schub raus, kannst du natürlich die verbleibenden, weiß ich, bei 90% betreiben. Das heißt, das ist so eine Sliding Scale, aber dann würdest du halt wahrscheinlich ein bisschen Lebensdauer einbüßen zwischendurch. Wenn du das halt machst, aber. Wie viele du, also die interessante Frage ja, wie viele könntest du tatsächlich verlieren, um noch genug Reserve zu haben?
Ja, eben,
Wobei das
deswegen.
wahrscheinlich auch dann davon ausgeht, ob die halt symmetrisch zwischendurch ausfallen. Wenn die alle in einer Seite ausfallen, wird es
Ja.
natürlich irgendwann schwierig,
Fliegt im
das
Kreis.
Ding noch gerade zu halten.
Naja, das stimmt. Nee, weil, also ich meine,
Ja,
je mehr du natürlich da reinbastelt, desto höher ist allein ja auch statistisch logischerweise das Risiko, dass einfach durch Zufall auch eins halt nicht richtig funktioniert. Und ja, ist halt so. Je mehr du machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht.
Ja, kommt drauf an, wenn du halt sagst, ein großes ist die gleiche Komplexität wie ein kleines, dann würde das stimmen. Aber wenn ein kleines zu bauen deutlich weniger komplex ist als ein großes, dann stimmt die Rechnung nicht.
Dann ist es eigentlich umso besorgniserregender, dass schon beim ersten richtigen Versuch zwei ausgefallen sind.
Das hast du jetzt gesagt. Aber was die ganzen Tests ja auch schon gezeigt haben, ist, dass das von Mal zu Mal halt tatsächlich, das ist so eine. Dass die tatsächlich Fehler finden und das immer besser machen von Mal zu Mal.
Ja, das hoffe ich doch.
Interessant fand ich noch in der Declaration, die rausgekommen ist. Also dann war halt so, ja, wann seid ihr mit dem Ding denn dann jetzt auf dem Mars? Und dann, ja, wir peilen mal 2030 an.
Aber das hat er auch schon länger gesagt, oder nicht?
Ja, was ich aber dazu interessant fand, also weil wir haben jetzt halt schon 23 und das Ding hat halt ist ein Static Burn. Der interessante Part kommt ja jetzt erst noch.
Das stimmt.
Und und du kannst nicht einfach so eine riesige Rakete tatsächlich, die in Brownsville in Texas testen, ja, du kannst halt nicht einfach hinstellen, anzünden und sagen, flieg. Sondern
Nein.
du musst da, nein, nein, kann man nicht machen, interessanterweise. Und zwar hat die Aufsichtsbehörde davon, die in Washington sitzt, SpaceX, eine 75 Punkteliste gegeben, die sie erfüllen müssen, quasi, damit sie die Startgenehmigung erhalten für das Ding. Also
Und
einerseits
kannst du da
finde ich
mal
75
beispielhaft
Punkte.
sagen, was da so alles drin steht?
Ich
Weißt du
habe
das ungefähr?
nicht gefunden, was die Punkte dieser Liste sind,
Also
aber ich
okay.
kann, also es ging, also was, womit die überschrieben war, halt Fail Safe Critical
Ah,
Points. Also nach dem Motto, so Mitigation von Problemen. Also das heißt, wenn
okay.
ihr bei Vmax quasi, also oder da dieser Punkt maximale dynamische Pressure, wenn ihr da auf einmal ein Engine Loss habt, was passiert dann? Fällt das Ding einfach zurück auf die Erde? Habt ihr eine Selbstzerstörung? Wie funktioniert die? Wann wird die getriggert?
Na,
Ne?
okay.
Nicht, dass uns das Ding halt auf den Kopf fällt. Wir wollen auf keinen Fall, dass das Ding zurückfällt und
Ja.
dann haben wir hier die Kacke am Dampfen quasi. Von daher, deshalb habe ich auch gesagt, boah, 75 Punkte, das ist echt eine lange Liste. Aber wenn du denkst, worum es da geht, denke ich mir so, oh, 75 Punkte sind jetzt eigentlich gar nicht mal so viel.
Das war halt auch
Ja.
das, weshalb ich gefragt hatte, weil ob das jetzt wirklich so eine Liste ist mit kritischen Punkten, die sinnvoll ist, oder ist das, sage ich mal, so eine deutsche Beamtenliste, wo drin steht, ist auch der Knopf zum Einschalten des Lichtes auf dem Astronautenklo beschriftet.
Nee, das werden schon große Überpunkte sein, zu denen sehr viel Unterarbeit gehören wird.
Ja.
Also es wird nicht so eine kleinschrittige Liste, also das wird halt den Ingenieuren wahrscheinlich übernachten, aber so nach dem Motto, wie sieht eure Mitigation für einen Startabbruch aus? Wie sieht euer Mitigation aus bei einem Failed Reentry aus oder so?
Ja, das
Also
stimmt.
alles halt, was halt die Allgemeinheit gefährden könnte.
Macht ja auch Sinn.
Das macht sehr wohl, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wie das dann umgesetzt ist, nehme ich mal an, wird dann im Detail auch überprüft, aber vor allen Dingen ist es dann denen erstmal überlassen. Ja, die müssen das wahrscheinlich dann submitten, dann wird das überprüft, ob das so Sinn macht, wie die das machen und dann. Das ist ja
Ja,
dann immer so ein selbstregulierendes Ding. Das
es
ist ja
wird
auch
auf jeden
im
Fall spannend.
wir werden das weiter bis 2030 verfolgen.
Mal gucken, wie viele Folgen wir bis dahin noch schaffen.
Drei.
Oh je, da würden wir uns jetzt aber
Oje.
noch stark verschlechtern.
Ja.
Ja, wir sind der
So, wie geht's dir?
alljährlich rauskommende Podcast.
Oh
Ja,
Gott.
was?
Wir sind fast so schlimm schon wie Cold Mirror mit dem 5 Minuten Harry Podcast. Kann ich
Genau.
auch nur sehr empfehlen. Ist wirklich lustig.
Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also ich weiß, dass es gibt, aber dann werde ich mir das auch mal anhören.
Ja, was ist denn dann unser weiterer Plan für diese Folge?
Also ich meine, dadurch, dass wir natürlich ewig keine Folge aufgenommen haben, hatte ich natürlich theoretisch auch ewig viele Themen, wobei auch ein großer Teil davon dann wieder rausgefallen ist, weil es mittlerweile einfach
Ja, zu
jeder
lange, genau.
mitbekommen hat oder zu lang her ist und so weiter. Deswegen, ich habe lustigerweise festgestellt, ich habe mir nochmal neue Themen heute rausgesucht gehabt, und habe dann festgestellt, als ich in unsere Shownotes geguckt hatte, dass ich tatsächlich beim letzten Mal schon welche für diese Folge eigentlich rausgesucht hatte.
Ja, das hatte ich sogar noch im Kopf, dass du eigentlich schon eine fast fertige Folge hattest.
Ja, ich hatte es nicht mehr im Kopf und deswegen habe ich mir halt neue Themen rausgesucht und wusste nicht mehr, was in den alten drin steht. Deswegen kommen die dann vielleicht nächste
also,
Folge.
Also musst du die wieder neu...
Ja, ich mache ein großes Themenrecycling.
Ach Gott.
Nein, aber die Themen, die ich da vorbereitet hatte, die waren auch, sag ich mal, etwas zeitloser in Anführungszeichen. Also ich habe einmal als großes Thema, sage ich mal, mitgebracht, die Pipi-Box, habe ich das Ganze genannt. Und dann als Zwischenspieler wieder die News für Nerds, da habe ich die Punkte alte Medizin, Sinophen und Pizza-Cola-Krebs.
Sehr schön, Pizza-Cola-Krebs.
Und als letztes habe ich ja normalerweise irgendwie so eine Causa Obscura, das ist es jetzt nicht so richtig, aber trotzdem wollte ich das noch einfach auch noch mit unterbringen. Und das sind die Zahnpasta-Idioten. Was hast du Schönes mitgebracht?
Ich habe als Paper mitgebracht. Moment, das muss ich jetzt auch richtig hinkriegen. I'll be back. Und dann natürlich die Turbo-News. Und zwar geht es darum, um die Daytona 24 Stunden, die ja jetzt diesen Monat waren. Und dann noch DTM-related Themen und natürlich die will ich auch noch kurz über die F1 Launch Season sprechen, die ja
das haben wir
quasi
schon gedacht.
Jetzt gerade vorbei ist. Wir haben alle Autos beisammen, wobei ich das auch wahrscheinlich noch ein bisschen in ein anderes Licht stellen werde. Ach ja, und ja, du kehrst uns noch raus.
Ja, stimmt, ich kehre uns raus, das stimmt. Oh, da muss ich ja sogar auch anfangen, sehe ich gerade. Ne?
Das wäre
damit das irgendwie gut, Sinn macht, unsere Themenverteilung. Ja gut, dann kommen wir direkt mal zu der Pipi-Box.
Ich bin gespannt. Das ist ja wie so ein Katzenklo.
Nee, es ist kein Katzenklo, aber wir sind in der richtigen Richtung, sage ich mal ungefähr. Und zwar geht es bei mir dabei hauptsächlich um das, sage ich mal, große Thema Dialyse. Ich meine, es gibt ja alles Mögliche an größeren medizinischen Themen, die aber, sage ich mal, bei der Durchschnittsbevölkerung mehr oder weniger gut bekannt sind. Ich meine, unter einem Herzkatheter kann sich heutzutage ja fast jeder etwas vorstellen. Das ist ja auch ein üblicher Eingriff, der häufig gemacht wird. Wohingegen bei der Dialyse ist das halt auch ein Eingriff, der heutzutage ja absoluter Standard, sage ich mal, mehr oder weniger ist und auch regelmäßig gemacht wird. Und darüber kennt man aber, glaube ich, in der Allgemeinbevölkerung eher wenig. Besonders auch so die Entstehungsgeschichte. Weil es war nämlich ganz interessant, weil also erstmal sozusagen als groben Überblick darüber, Dialyse ist ja letztendlich eine, sag ich mal, Therapie, wenn man so möchte, für Patienten, die keine oder keine ausreichende Nierenfunktion mehr haben, um den Körper entsprechend von den Giftstoffen und Stoffwechselprodukten, die normalerweise über den Urin ausgeschieden werden, um den Körper davon zu befreien. Wenn natürlich die Nieren nicht mehr funktionieren, wird kein Urin mehr produziert und die Stoffe können nicht ausgeschieden werden. Und das kann dann gerade zum Beispiel auch bei einem akuten Nierenversagen doch recht zügig lebensgefährlich werden. Und diese Funktion, sage ich mal, der Niere nachzustellen, ist gar nicht so einfach, obwohl es, sage ich mal, schon länger das Bestreben dafür gab. Und zwar hat ein Arzt namens Willem Kolff, der schon in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gelebt hat, ist vor den Nazis nach Holland, also in die Niederlande, geflogen. Geflohen und hat da dann auch schon erste Versuche bezüglich eben einer Dialysemaschine angestellt, was damals natürlich noch, wie man sich vorstellen kann, relativ abenteuerlich war. Er hat sich aus unter anderem, was ich sehr lustig fand, alten Waschmaschinen und Metallteilen von abgeschossenen Flugzeugen die ersten Dialysegeräte zusammengezimmert. Hat das Ding dann erstmal, sage ich mal, in der Theorie, also ex vivo ausprobiert, und nachdem er da sozusagen sein erstes Proof of Concept hatte, hat er auch nicht lange gezögert und das direkt am Menschen ausprobiert.
Boah.
Was damals natürlich, sage ich mal, zur damaligen Zeit auch noch einfacher möglich war, weil einfach weniger Vorschriften auch bezüglich Experimenten an Menschen und, sage ich mal, Ethik gab, als es
Ja,
heutzutage gibt.
ich hätte jetzt auch gesagt, Ethikkommission gab es zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht. Oder also vielleicht war da so
Ja,
jemand,
wenn
der da so
höchstens
drüber
basal,
geguckt.
sag ich mal. Und ich
Ja.
meine, auch selbst mit Ethikkommission, denke ich mal, wird es heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber war es damals auch in Anführungszeichen okay, weil die andere Option für die Patienten war halt sowieso der Tod, ne? Deswegen war halt sozusagen, entweder wir machen das Experiment und vielleicht überleben sie, oder sie sterben sowieso. Da
Ja,
ist
okay,
das dann
das
halt
heißt.
so eben die Frage, ich meine, klar, ist keine schöne Option, aber ich muss sagen, wenn ich die Option hätte, entweder ich sterbe sowieso oder ich habe wenigstens eventuell eine Chance, ein bisschen länger zu leben, dann würde ich die wahrscheinlich nehmen. Und er hat es an 18 Patienten ausprobiert. 17 davon starben. Der 18. hat tatsächlich noch einige Jahre mit diesem Gerät dann gelebt, mit regelmäßiger Dialyse. Und das war dann auch im Prinzip die Grundsteinlegung für die Technik. Der Dialyse letztendlich. Das Ganze wird dann, wie man sich natürlich vorstellen kann, weiter und weiter verfeinert, verbessert und so weiter. Aber das Grundproblem ist eben, dass diese auch heutzutage noch mit einem vertretbaren, sage ich mal, Aufwand in Anführungszeichen, diese Funktion der Niere nachzustellen. Letztendlich ist es nämlich so, die Niere wird am Tag von ungefähr 700 bis 800 Liter Blut durchflossen. Das macht dann für beide Nieren zusammen so um die 1500 Liter Blut, die da durchfließen. Und in der Niere wird dann aus diesem Blut erstmal so 140 bis 180 Liter Primärharn gebildet, der dann noch durch verschiedene, sage ich mal, Kanälchen in der Niere fließt, wo dann ganz viel von diesen logischerweise 140 bis 180 Liter im Primärharn wieder rückresorbiert wird, und auch ganz viel an Mineralsalzen und so weiter, die der Körper nicht verlieren soll, wird dann alles wieder zurück aufgenommen, was im ersten Schritt erstmal rausgefiltert wurde, sodass dann am Ende des Tages, so je nachdem natürlich, wie viel man trinkt, um die 2 Liter Harn wirklich ausgeschieden wird mit den ganzen entsprechenden Giftstoffen und unter anderem auch eben Stoffwechselprodukten, wozu eben primär auch, wie der Name schon sagt, der Harnstoff gehört, der sonst eben zu einem sogenannten uämischen Koma führen kann, wenn der zu hoch im Körper konzentriert ist.
Okay.
Weil das eine Stickstoffverbindung ist, eine sehr einfache Stickstoffverbindung, war, glaube ich, sogar auch das erste organische Molekül, was synthetisch hergestellt wurde, meine ich in der Chemie. Aber das ist schon noch weiter davor gewesen, weil das eben ein relativ einfaches Molekül ist. Aber das
Oha.
ist unter anderem auch eben, wenn es zu hoch konzentriert ist im Körper, neurotoxisch, wodurch dann als erstes ein komatöser Zustand erreicht wird und dann eben das Ganze im Tod endet. Aber die Kunst der Niere oder was die Niere eben kann, ist, der primäre Filter in der Niere ist zwar auch super aufwendig und fancy natürlich, alles, was die Natur macht, ist super aufwendig und fancy, gerade wenn es irgendwie um Stoffwechsel und Ausscheiden von Giftstoffen geht. Aber die primäre Filterfunktion, sage ich mal, ist eben noch relativ primitiv in Anführungszeichen, weil halt erstmal sehr viel einfach aus dem Blut rausgefiltert wird. Und der eigentliche Kniff, sage ich mal, was auch, sage ich, das Schwierige bei der Dialyse nachzustellen ist, ist diese Rückresorptionsfunktion. Weil das konnte man bisher eigentlich nicht so wirklich gut nachstellen, weshalb man eben auch durch ein ganz anderes Prinzip bei der Dialyse da dran gehen muss, um die entsprechenden Metaboliten und Giftstoffe aus dem Blut rauszubekommen, weil eben bisher kein Gerät gefunden wurde, was diese Rückresorption wirklich sinnvoll und suffizient darstellen kann. Und dann deshalb
Also
funktionieren uns.
rausfiltern geht, nur quasi dann wieder zurück anreichern.
Genau, und deswegen ist es halt so, dass die heutigen Dialysen auch noch relativ große, in der Regel nicht portable Geräte sind, die auch viel Ressourcen tatsächlich verbrauchen. Einfach weil man halt einen gewissen Trade-off finden muss zwischen, okay, wie viel müssen wir mindestens rausfiltern, damit wir auch sicher alle Giftstoffe raushaben und was muss man dem Körper dann sozusagen per Infusion zurückgeben, dass uns der Patient nicht sozusagen als Folge der Dialyse an der Dialyse stirbt, in Anführungszeichen, weil wir zu viel rausgefiltert haben.
Ja, weil
Und
nur noch Wasser übrig ist.
so ungefähr, genau. Und da gab es eben, oder gibt es zwei große Ansätze. Und das ist einmal eigentlich ein relativ logischer Ansatz, dass man einfach das Ganze über Osmose macht. Also sprich, du nimmst eine semipermeable Membran, wo eben die Feststoffe besonders und auch große Moleküle aus dem Blut halt nicht durchkommen und lässt auf der anderen Seite von der Membran eine hypotone Flüssigkeit langfließen. In dem Fall tatsächlich einfach mehr oder weniger sowas Ähnliches wie destilliertes Wasser. Und über den Konzentrationsgradienten fließen dann eben über diese Membran entsprechend Salze und eben je nach Größe der Poren der Membran andere osmotisch aktive Moleküle, wie auch zum Beispiel der Harnstoff, eben in diese Dialysatflüssigkeit. Und so filterst du dann, sage ich mal, diese Stoffe entsprechend aus dem Blut raus. Aber da ist zum Beispiel das Problem, dass ein heutzutage auch mehr oder weniger übliches Dialysegerät zum Beispiel 2 Liter Wasser pro Minute braucht, was ja relativ viel ist. Und das Wasser ist danach dann eben fort. Und so eine
2 Liter
Dialyse ist.
pro Minute. Wie lange läuft denn so dann die Behandlung?
Das kommt auch sehr drauf an. Ja, also je nachdem, wie gut die Restfunktion der Niere von dem Patienten noch ist, ne?
Ja,
Also das ist
okay.
ja nicht, also es werden ja nicht Patienten erst dialysiert, wenn wirklich 0,0 Nierenfunktion mehr da ist,
Ja,
sondern wenn es,
besser
sage ich
wäre
mal,
das.
metabolisch relevant ist. Aber wenn du halt einen hast, der wirklich mehr oder weniger im Prinzip 2 Narben an den Stellen der Nieren hat, mehr oder weniger, wo keine Funktion mehr da ist, dann kann das durchaus schon mal, ja, so 2, 3 Stündchen auf jeden Fall dauern.
Oh, okay.
Und da fließt dann doch einiges an Flüssigkeit logischerweise durch.
Die Mathematik traue ich dann jetzt eben zu.
Genau. Es gab auch noch einen anderen Ansatz dafür, das über eine spezielle Sorptionstechnik funktioniert, wo eben über andere Mechanismen gezielter die entsprechenden Moleküle rausgesogen werden können, wenn man so möchte. Und die Technik, was ich auch sehr interessant fand, war, dass die ursprünglich eigentlich von der NASA entwickelt wurde, um im Weltall Trinkwasser zurückzugewinnen. Das ist eben diese Urban Legend, dass die Astronauten da ihren eigenen Urin trinken. Aber das ist sozusagen das, was dahinter steckt, dass eben wirklich der Urin nochmal gefiltert wird und dann eben durch diese Technik im Prinzip die reine Flüssigkeit da rausgesogen wird und die Giftstoffe dann eben separiert werden. Und daher kommt die Technik, funktioniert auch als.
Und die Presse hat da draus dann gemacht, die trinken in ihren Urin, obwohl es ja dann
Genau.
kein Urin mehr ist.
Ja. Und das System funktioniert auch, also es wird auch zum Beispiel auf der ISS so eingesetzt. Problem in Anführungszeichen daran ist nur, dass sich trotzdem mit dem Sorptionsmittel, die Dialyse, kam so in den 70er Jahren auf, wurde auch da einige Jahre durchgeführt, hat dann aber wieder im Prinzip also in der klinischen Praxis an Wichtigkeit verloren, weil die osmosebasierte Dialyse einfach effizienter war und auch die Geräte etwas simpler waren in Bezug auf Wartung und Kosten. Und Moment, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, was ich hier alles aufgeschrieben hatte. Genau, und jetzt hat aber ein neues Unternehmen, das sogenannte, nee, das, genau, das Unternehmen heißt auch passenderweise Next Kidney.
Okay.
Und
Ist das
die
ein
haben eben,
Akronym oder wollten Sie nur Kidney drin haben?
ich glaube, sie wollten nur Kidney drin haben.
Ah.
Und auf jeden Fall haben die jetzt in einer klinischen Studie ein neues, modernes, sorptionsmittelbasiertes, vor allem mobiles Dialysegerät entwickelt. Das Gerät selber wiegt 10 Kilogramm und braucht pro Behandlung in Anführungszeichen nur 4,5 Liter Dialysat und eine 2 Kilogramm schwere Filterkartusche. Und der Vorteil daran ist halt, weil das Problem ist, wenn man ein Dialysepatient ist, muss man in der Regel dreimal pro Woche zur Dialyse. Und das schränkt einen, wie man sich vorstellen kann, im Alltag einfach ein. Also so Sachen wie Urlaub oder sowas mit Wegfahren ist einfach nicht möglich, muss man sagen. Es sei denn, du machst Urlaub in irgendeiner Reha-Klinik, wo du dann halt auch zur Dialyse kannst. Ja, ist einfach so. Und
Urlaub.
ja, genau, das ist dann halt trotzdem, hat man da natürlich tierische Einbuße an Lebensqualität. Und mit diesem mobilen Gerät können halt, oder die Idee dahinter, das ist noch nicht, sag ich mal, komplett marktreif, das Ganze. Die Idee dahinter ist halt, dass die Patienten dann darin geschult werden, das zu benutzen und damit dann entsprechend auch zumindest für einige Jahre doch noch zumindest mal, also es ist nicht dafür gedacht, das als primäre Dialyse zu nutzen, aber dass wenn du einen Patienten hast, der eben Dialysepatient ist, sonst immer alle 3 Tage zur Dialyse geht, dass du es mit dem Gerät einem ermöglichen kannst, dann doch auch noch mal für irgendwie einen Monat eben nicht immer in der Dialysepraxis oder Klinik zu sein, sondern dass
Okay.
die das dann eben selber durchführen können und damit dann doch wieder ein Stück mehr Selbstbestimmung einfach haben.
Ja, also das ist nicht vielmehr die Lösung einer Problematik, sondern das soll den Leuten halt quasi bei gleicher medizinischer Versorgung mehr Lebensqualität geben.
Ja,
Okay. Das ist ja
genau.
schon mal was.
Was ein weiteres Unternehmen arbeitet momentan daran, einen noch anderen Ansatz zu verfolgen dahinter. Und zwar gibt es schon jetzt zum Teil so für Glasfassaden oder sowas speziell beschichtete Glasscheiben, die unter anderem eine speziell modifizierte Titandioxidbeschichtung haben, die dafür da ist, um eben, wenn diese Fassade eben verschmutzt wird, diese organischen Verschmutzungen katalysiert durch die Sonnenenergie letztendlich zu zersetzen.
Ich habe mich auch gleich an Titandioxid, ich habe sofort an Katalysatoren gedacht.
Genau.
Also.
Und das Gleiche wollen die eben auch in so eine Art Dialysegerät packen, wo die dann jetzt auch schon Prototypen haben, wo dann speziell hergestellte Titandioxid-Filamente drin sind, die dann noch mit einem optimierten Licht logischerweise bestrahlt werden, dass du das Ding nicht in die Sonne stellen musst. Und dadurch dann eben besonders primär den Harnstoff oxidieren und so für den Körper ungefährlichen Metaboliten verstoffwechselt. Aber auch,
Also Stoffwechselprodukte, Metaboliten oder was sind
ja,
das?
genau. Also,
Okay, danke.
weil das Problem ist eben, wie gesagt, dass also Harnstoff selber, wenn er zu hoch kommt, also zu hoch konzentriert ist im Blut, ist problematisch. Und auch wenn die Harnstoffkonzentration im Blut steigt, wird das auch nochmal körperintern verstoffwechselt. Und dann können eben sogenannte Ammoniumionen entstehen. Das sind die Ionen des Ammoniaks und die sind nochmal wesentlich toxischer für den Körper. Und durch diese gezielte, sage ich mal, Oxidation an diesen Titandioxid-Katalysatorfilamenten wird das eben in ungefährliche Substanzen oxidiert, sodass es für den Körper eben nicht so schädlich ist. Aber auch, also das ist noch wesentlich mehr Prototyp, diese Oxidationsdialyse, als dieses portable Gerät. Aber auch da ist die Idee eben dahinter, Patienten damit dann zumindest eine Zeit lang von den aktuell üblichen Dialysegeräten wegzubekommen, um dann entsprechend wieder mehr Freizeit zu haben. Oder generell
Ja,
selbstbestimmte Zeit, sagen wir mal so.
natürlich ist es immer wahrscheinlich aus der Sicht von den Patienten wäre es natürlich schon schön, wenn man quasi schnell eine deutlich größere Verbesserung technisch erzielen könnte. Aber ich bin bei so gerade so bei medizintechnischen Produkten, das ist natürlich auch immer ein Konzern, dass man da wahrscheinlich ein bisschen konservativer dran gehen muss und das lieber kleine Schrittchen macht, um das System halt zu evaluieren.
Ja.
Weil man kann halt nie hundertprozentig vorher dann ausschließen, wenn man große Sprünge macht, dass das so wirkt, wie man oder so funktioniert, wie man das gerne hätte.
Ja.
Ja. Lieber ein
Genau.
Schrittchen nach dem anderen. Aber es scheint ja auf jeden Fall eine Marschrichtung zu gehen, in die man weiterentwickeln kann.
Genau. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des
Ach du
Ganzen,
Jemine.
woher auch mein Titel Pipi-Box kommt. Es gibt nämlich noch ein Unternehmen, das sich The Kidney Project nennt. Und die arbeiten daran, eine Kunstniere, eine implantierbare Kunstniere zu fertigen, die im Sinne eines kleinen Bioreaktors, sage ich mal, funktionieren. Und zwar so, dass also das Ganze sieht wirklich aus, hat so die Größe von so einem Kühlpack, sage ich mal, so einem Kühlakku für so eine Kühlbox mehr oder weniger.
Okay.
Hat dann natürlich insgesamt vier, also hat vier Schläuche drin, einmal Blutreinfluss, Blutabfluss und zwei Schläuche, die dann in die Harnblase implantiert werden sollen. Und wird an der University of California in San Francisco, ist das ein Professor Roy Chouveau, der da daran arbeitet, oder Chouveau. Und das Prinzip dahinter ist, dass die sich irgendwelche, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber irgendwelche Nanostrukturen aus der Chipindustrie für die selektive Membran sich zunutze machen. Und du hast dann im Prinzip die eine Seite, wo das Blut lang fließt, dann kommt eben diese spezielle Membran, die da hergestellt haben. Und bei den bisherigen Dialyseprozessen funktionierte ja sozusagen der Fluss der Stoffe, die rausfiltriert werden sollen, über einen Konzentrationsgradienten letztendlich. Und da soll es tatsächlich so sein, dass aufgrund der Membranstruktur der arterielle Blutdruck im Prinzip als Filtrationsdruck ausreicht, um die Stoffe durch diese Membran durchzuschleusen. Und auf der anderen Seite ist dann nicht einfach nur ein Ablauf mehr oder weniger, sondern da werden dann im Prinzip Nierenstammzellen eingepflanzt, die dann so ein Röhrchensystem ausbilden und eben auch eine gewisse filtrierende und eben stoffwechselnde Funktion haben. Und Moment, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Genau, also dieses Kästchen hat momentan ein Volumen von 700 Milliliter, was noch relativ groß ist, aber im Bauchraum, sage ich mal, für den Bauchraum klein genug, als dass man es implantieren könnte. Und man muss dazu sagen, Ziel des Ganzen ist es nicht, die komplette Nierenfunktion zu ersetzen, aber sie zielen momentan darauf ab, eine Harnstoffclearance von 20 bis 30 Milliliter pro Minute hinzubekommen mit dem Ganzen. Und um das mal größentechnisch einzuordnen, ein gesunder, junger Mensch, also so wie du und ich jetzt zum Beispiel, bei uns, wenn wir Blut abgenommen kriegen, dann steht da immer Kreatinin-Clearance größer 90 Milliliter pro Minute. Und das ist, sag ich mal, wenn die Nieren jung und voll funktionstüchtig sind, dann bist du so bei 100 bis 120 normalerweise.
Okay.
Aber eine eingeschränkte Nierenfunktion ist schon, wenn du unter 60 kommst. Aber das ist, sage ich mal, auch, also wenn du einen 90-jährigen Patienten hast, da wird keiner mehr über 60 haben. Ja, und trotzdem müssen die nicht dialysiert werden. 30 Milliliter pro Minute Harnstoffclearance ist für die allermeisten Medikamente so ein Punkt, wo du dann zum Beispiel auch die Dosis reduzieren musst, weil viele Medikamente halt auch über den Urin ausgeschieden werden und wo dann die Pharmaunternehmen oder die Pharmakologen sagen, okay, wenn du weniger als 30 Milliliter pro Minute hast, dann wenn du den normal einnimmst, in normaler Dosierung, dann hast du sozusagen über die Zeit der Therapie eine zu hohe Kumulation des Wirkstoffs im Körper, weil es nicht schnell genug wieder ausgeschieden wird, sodass du die Dosis reduzieren musst. Und deswegen ist das eine recht wichtige Schwelle und die Funktion reicht, sage ich mal, für den normalen Stoffwechsel und auch für die meisten Medikamententherapien dann entsprechend aus.
Okay. Also so auch so to give some breathing space quasi so,
Genau,
ja.
genau. Also
Okay.
das ist halt gerade dann gedacht für junge Patienten, die aus irgendeinem Grund zum Beispiel halt Nierenversagen haben und eine Spenderniere benötigen, die aber noch berufstätig sind, Familie haben und sowas, und die sich eigentlich, sage ich mal, eine klassische Dialyse, also für die das im Prinzip ein ja, Todesschlag klingt jetzt so hart, aber sage ich mal, zumindest für das normale Leben in dieser Altersregion ein Stich in den Rücken, sage ich mal, ist mehr oder weniger, die damit dann, wenn sie sowas implantiert kriegen würden, zumindest die Zeit dann doch normal leben können, bis sie dann entsprechend ein Spenderorgan zum Beispiel kriegen könnten oder so. Und also ich meine, natürlich, das Endziel wäre auch, dass man das implantieren kann und dann sozusagen, okay, fein raus, der kann damit alt werden und sterben. Ja, das wäre natürlich die Traumvorstellung, aber das halte ich für noch ein absolutes Zukunftsprojekt. Genau, wohingegen eben das jetzt so von den Parametern ganz gut ist. Auch Ziel ist, dass man eine Ausscheidung von so 2 bis 3 Litern Urin pro Tag hat, plus nochmal 100 bis 200 Millimol Kochsalz pro Tag, 100 Millimol Kalium und 50 bis 100 Millimol Bicarbonat. Das sind so ein paar wichtige Ionen im Blut, die du aber über die normale Nahrung täglich auch zu dir nimmst. Also das ist eine Ausscheidung, die in einem vertretbaren Rahmen ist. Das Ganze haben sie jetzt einmal natürlich schon das Konzept im Labor ausprobiert. Du kannst ja auch durchaus, sag ich mal, mit Blutpräparaten und mit Spenderblut und sowas natürlich bei so einem Gerät auch die Funktion ausprobieren, ob diese filtrierende Wirkung wirklich funktioniert. Und die sind jetzt auch schon einen Schritt weiter gegangen und haben diese Kunstniere letztendlich bei einem Schwein namens Laika implantiert. Und haben das Schwein 3 Tage lang mit dieser Kunstniere rumlaufen lassen und leben lassen und haben es nach 3 Tagen wieder gezielt explantiert. Also es war Ziel des Versuchs, 3 Tage im Tier, danach wieder rausholen und haben danach das Ganze auch demontiert und vor allem auch geguckt, weil die eben gucken wollten, wie verhält sich in vivo letztendlich, also im lebenden Organismus, diese Zellen, die sie da auch in dieser Kunstniere angebracht haben. Überleben die, funktionieren die, wachsen die so, wie wir es uns im Labor, sage ich mal, ausgedacht haben. Und tatsächlich war das vom Outcome her echt positiv. Das Schwein hatte die gesamte Zeit über komplett stabile Serumwerte für die entsprechenden Marker, die da untersucht wurden. Und auch nach der Explantation hat man gesehen, dass diese Nierenzellen, die da mit eingepflanzt sind,
Explantation, dass er
ja,
sie da rausgeholt hat.
ja, dass diese Nierenzellen, die da in dieser Kunstniere drin sind, auch komplett lebendig und funktionstüchtig waren. Also dass im Prinzip das Konzept nicht nur unter Laborbedingungen funktioniert, sondern auch in einem lebenden Organismus. Und was auch richtig gut und fancy, sage ich mal, daran ist, diese spezielle Silikonmembran, die da drin ist, ist biologisch und chemisch inert. Das bedeutet, obwohl das ein Transplantat ist, oder ein Implantat ist, was direkt mit Blut in Kontakt kommt, bräuchten diese Patienten keinerlei Blutgerinnungshemmung oder sowas. Das ist ja, wenn du zum Beispiel bei einem Herzkatheter den einen Stent setzt oder halt eine künstliche Herzklappe zum Teil oder so, dann müssen ja zumindest für eine gewisse Zeit lang eine Antikoagulation nehmen. Also einen Gerinnungshemmer letztendlich, damit die keine Gerinnsel bilden.
Wenn du das
Und das ist dann,
sagst.
ja, und das ist halt doch dann gerade, wenn du eine Dauertherapie oder sowas bräuchtest, um Gerinnsel zu verhindern, ist natürlich, hast du auch immer ein erhöhtes Blutungsrisiko bei Unfällen oder sowas. Und wenn du das zum Beispiel verhindern kannst, ist das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Bonus. Ja, auf jeden Fall, also dieser Versuch am Großtier, wie man so schön sagt, war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich denke mal, da werden auf jeden Fall noch mehrere Versuche auch über längere Zeit an irgendwelchen, sage ich mal, Tiermodellen noch stattfinden. Wahrscheinlich würde ich mal sagen, Schweine auch wieder, weil die vom Metabolismus dem Menschen, also als menschenähnliches Großtiermodell eigentlich immer gerne genommen werden, weil der Metabolismus relativ ähnlich ist. Und das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und so wie das zumindest aktuell aussieht, ist das ein sehr interessanter und guter Ansatz, der vielleicht in, was weiß ich, 5 bis 10 Jahren auch am Menschen ausprobiert werden könnte.
5 bis 10 Jahren, okay. Es hörte
Also
sich an,
würde
als
ich
wäre
jetzt
das
mal
schon.
tippen.
Ja, aber das für mich hörte sich das so an, als wäre das jetzt schon. Das wäre fertig, fertig. Ne? Und dann, ja, 5 bis 10 Jahre.
Ja, du musst dir mal vorstellen, dass du musst ja, Also ein einziger gelungener Tierversuch reicht ja bei weitem nicht aus für eine Zulassung. Du musst erstmal da noch viel mehr Daten sammeln und so weiter. Und selbst wenn du jetzt schon die kompletten Tierversuche durch hättest, bis so ein Ding zugelassen ist von der FDA oder sowas, allein der Zulassungsprozess wird bestimmt 3 Jahre dauern.
Ja, ich sage das nur mal aus meinem einfachen Ingenieurssicht. Weil das ist, dass in der Medizintechnik das alles ein bisschen länger braucht und man da ein bisschen härtere Prozesse durchlaufen muss, um das in Menschen einzupflanzen.
Ja. Aber fand ich auf jeden Fall fancy und cool. So, jetzt habe ich sehr lange zu dieser Kunst hier erzählt. Jetzt darfst du gerne weitermachen mit deinem
zu dieser
Ani-Thema.
Ah, du hast es schon, sehr smooth Überleitung, du hast es schon nämlich angerissen. Mein Thema hieß ja I'll be back. Und das bezieht sich natürlich auf den legendären Spruch von Arnold Schwarzenegger. In welcher Filmreihe?
Ich habe keine Ahnung. Terminator natürlich.
Ich habe keine Ahnung. Terminator. Und im zweiten Film, kennst du da noch den Gegenspieler von Arnie?
Um Gottes Willen, das ist so lange her, dass ich die Filme gesehen habe.
Ja, der gute T-1000, dieser Roboter, dieser Terminator, der sie so quasi morphen konnte und dann so durch Gitterstäbe durchgehen konnte.
Ja, genau. Der sich dann auch so zum, so, wenn du ihn angeschossen hast, so zum Teil verflüssigt hat und wieder rekonstruiert hat und so, ne?
Korrekt. Ja. Ah, sehr schön, du spielst heute gut mit, merke ich schon. und ich weiß, das war jetzt auch in den letzten Wochen, war das sehr, ist es durch die Medien getrampelt. Deshalb bin ich da auch drauf aufmerksam geworden und habe gedacht, ah, das kann man sich mal angucken. Und zwar kursierte da durch die Medien ein Video von so einem, sah aus wie ein Lego-Männchen. Hinter so halt so Gitterstäben in so einer Gefängniszelle und das ist dann halt so blub, geschmolzen, da durchgelaufen durch die Gitterstäbe und dann blub, wieder fest geworden.
So. Okay. Habe ich nichts von mitbekommen.
Und da haben die dann gesagt, ja, Terminator hier, bla bla, T-1000, wir können das jetzt machen. Das war natürlich ein kleiner Werbegag, also das heißt Werbegag, aber da haben Forscher sich auf jeden Fall eine richtig gute Idee für ein Proof of Concept überlegt, um ihr Paper mal so richtig hart zu pushen. Ich habe das gesehen und dachte so, boah Jungs, ihr habt, oder Jungs und Mädels, ihr habt's richtig geschafft. Habt ihr richtig gut gemacht. Und zwar waren das zwei Forschergruppen, nämlich einmal von der University in Hongkong und von der Pittsburgh University. Sehr viele Namen, die ich nicht wahrscheinlich richtig aussprechen kann. Die Leute Wang Pan Zhang Chen Majidi.
Wang Pan Zhang Chen Shang Shung.
Oh, die heißen halt so.
Ja, ich weiß.
Ich möchte, also du kannst dir das nicht vorstellen, wenn man Nachnamen hat, den Leute nicht aussprechen
können. Das stimmt.
Ich fühle das.
Alles gut, Herr Stassig.
Oh Gott. Ja, toll, jetzt gibt's schon, es sind Insider. Es ist ein kleiner Insider, aber ja. Mein Name wird auch öfters falsch ausgesprochen. Wer hätte das erraten können? Und die haben halt dieses kleine Gimmick gemacht. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, handelt es sich da weder um einen Terminator, noch überhaupt um einen Roboter, noch um ein Lego-Männchen, was tatsächlich durch Gitterstäbe geht. Und zwar heißt das Paper, auf das ich mich beziehe, Magnetoactive Liquid Solid Phase Transitional Matter.
Ah, okay.
Und zwar hat man halt ein Stück Gallium basically genommen, das in die Form eines Lego-Männchens gepresst. Und das hat dann war halt dieses Männchen, was man da gesehen hat. Aber das Interessante, also weißt du, was die interessante Eigenschaft an Gallium ist?
Das wird bei Zimmertemperatur flüssig.
Ja, genau, bei 29,8 Grad, um genau zu sein. Um halbwegs zu sein.
Gut, ein bisschen mehr als Zimmertemperatur, muss man ja sagen.
Und, ja, deine Zimmertemperatur.
Und es ist so, dass es doch... Nein, nur weil du im Kühlschrank hockst. Und es ist doch so, dass wenn du das auf Aluminium tust, das anfängt zu bröseln. Das weiß ich auch.
Boah, okay, das wusste ich jetzt. Das wusste ich jetzt nicht, aber es kann gut sein. Der interessante Fakt...
Da musst du wirklich mal gucken. Da gibt's, da, wenn du dann, also zum Beispiel, es gibt von einer bekannten Vorhängeschlossfirma so Vorhängeschlösser, die etwas leichter sein sollen. Da steht unten drauf, ich glaube,
Ah, doch.
Titanium oder
Ja,
sowas.
das hab ich schon mal gesehen. Ja, doch, stimmt.
Genau, und
Genau.
ich meine, die sind natürlich auch noch eloxiert, also du musst natürlich die Eloxalschicht musst du
Ja.
abkratzen vorher, aber wenn du das dann mit Gallium beträufelst, so 24 Stunden einwirken lässt, dann kannst du dieses Schloss natürlich nicht, den Schließbügel, der ist aus Edelstahl, aber das restliche Schloss, den Verschlusskörper, mit einfach so in der Faust zerbröseln.
Das habe ich schon mal gesehen, genau, weil das nämlich relativ schnell Legierungen bildet und dann hast du halt
Genau,
kein nicht
und die
mehr das
sind.
Schlossmaterial, sondern eben Schlossmaterial-Gallium-Legierung und dann kannst du das einfach.
Genau, das ist sehr poröse.
Ja. Aber trotzdem hat man sich halt für dieses Gallium entschieden, weil das immer, also wie du gleich sehen wirst, hat das ein Tra dieser diese niedrige Schmelztemperatur und weil es halt fest und flüssig sein kann in einem Bereich, den man relativ gut in einem geschlossenen Raum herstellen kann. So, aber jetzt, wenn das nur ein galliumgepresstes Lego-Männchen wäre, wäre das ja gar nicht so interessant. Die interessante Teil ist, dass sie da Mikropartikel von Neodym-Eisenbor-Git reingetan
Aha.
haben.
Ich wollte
Ja.
gerade sagen, weil Gallium selber ist ja auch nicht ferromagnetisch.
Ha. Wieso sollte das deiner Meinung nach ferromagnetisch sein?
Generell magnetisch.
Achso, nö, ist es eben nicht. Aber genau das ist
Eben.
nämlich der Trick, diese Mikropartikel von dem Neodym-Eisenborid, die da reinkommen, sind halt magnetisch. Weil Neodym hat Magneten, hat man ja schon mal gehört, Eisen, alles Mögliche. So, und was man dann damit nämlich machen kann, ist, du kannst das in ein wechselndes Magnetfeld halten. Und wer in Physik aufgepasst hat, weiß, dass wenn du halt ein Magnetfeld induzierst, ein wechselndes, dann also quasi, wenn du ein Magnetfeld induzierst, das ist richtig, induzierst du auch einen Strom, einen Strompuls. Weil jedes Mal, wenn sich ein Magnetfeld ändert, und wenn du dann ein pulsendes Magnetfeld hast, also sich das ganz schnell umpolt hin und her, dann produzierst du jedes Mal einen kleinen Strom. Und somit kannst du dann halt quasi einen Stromfluss erzeugen. Aber was
Also im
dann.
Prinzip eine Induktionskochplatte.
Oha, ja. Also
Oder
Kochplatte würde ich
war, habe
jetzt
ich
nicht sagen.
jetzt zu einfach gedacht?
Das ist ein bisschen sehr platt. Also du
Okay.
induzierst halt durch ein Magnetfeld, induzierst du in einem anderen Körper wireless, weil da ist ja keine Verbindung zwischen, auch wieder ein Magnetfeld. Und ein Magnetfeld induziert immer auch ein elektrisches Feld. Und das elektrische Feld schiebt halt Elektronen. Also ein Stromfluss. Und dieser Stromfluss, wenn er durch einen Metallleiter, in dem Falle hier unsere Mikropartikel Neodym, Eisen, Bohr, Dingsbums, das hat ja einen Widerstand. Und sobald ich einen Stromfluss und einen Widerstand habe, produziere ich Wärme. Und diese Wärme, die in diesen Mikropartikeln durch das Magnetfeld erzeugt werden, reicht halt, um das Gallium von so zu erhitzen, dass es halt von dem festen Zustand in den
Ja.
flüssigen übergeht. So, und damit kannst du das dann halt steuern quasi, je nachdem, wo du das Magnetfeld aufbringst, wie du das modulierst, kannst du halt quasi die Erhitzung und dann mal die Flussrichtung von dem Gallium steuern und dann letztendlich auch wieder, also wenn du das halt ausmachst, wird es dann halt auch wieder einfach fest. Und so haben sie das halt gemacht. Und deshalb.
Also, aber ich kenne, also ich kenne das Video jetzt ja nicht, aber war das so, dass dieses Männchen zu so einem kompletten, sage ich mal, Gallium-Blob einfach nur wurde, dann durch ist und dann wieder zum Männchen wurde? Oder ist dieses Männchen, sage ich mal, so gezielt durch ein Magnetfeld verflüssigt worden, dass es langsam dann da durchgerutscht ist und sozusagen immer nur die Stellen, die mit dem Gitter Kontakt hatten, verflüssigt
Du
wurden?
kannst dir das Video auch gerne auch nebenbei hier angucken. Ich habe das in die Shownotes gepackt.
Okay, dann erzähl weiter, ich guck's mir an.
Also, das wird halt flüssig und dann wieder fest. Also, du hast danach kein Lego-Männchen.
Also, okay,
Aber
das war
das
meine
ging.
Frage.
Das
Ich meine, es gibt ja auch so
Form Memory.
Memory,
Memory.
Genau.
Ja, wobei, das ist ja halt auch ein Witz, weil letztendlich merken die sich halt nicht ihre Form. Das sind halt Materialien, die sich halt unter Hitze Einfluss wieder quasi einfach Kristallgitter, die sich wieder neu ordnen. Und du hast halt eine Form, die halt vorher da war, verbiegst die dann in irgendeine Form und dann applyst du Energie und die Energie benutzt das Kristallgitter, um sich wieder in seine energetisch beste Form zu fügen. Und dadurch wirkt das dann so, als würde das wieder in die, hätte das ein Gedächtnis und würde sich wieder zurückverwandeln. Aber das ist auch nur so
Naja,
ein
klar.
sehr einfacher Taschenspielertrick quasi.
Aber
Aber
cool.
warum, ja genau, und warum man das jetzt macht, ist ja dann auch noch eine interessante Frage, weil das sieht ja aus für so ein Gimmick, so einfach, dass du da so ein, das da durchfließen lassen kannst, ist ja ein bisschen aufwendig. Und zwar
Naja, also wenn ich mir methodisch inkorrekt angucke und die Versuche, die machen, das ist immer so nach dem Motto, und warum machen wir das?
weil
Weil wir es
wir's können.
können.
Das,
Genau.
die sagen das immer, gerade wenn wir halt im Mikrobereich unterwegs sind, haben wir bei Robotern oder eben quasi, also da haben wir ein Problem in der Robotik da, weil wir halt entweder Strength haben oder Flexibility. Nämlich das heißt, entweder habe ich etwas, was ein Festkörper ist und eine quasi eine Steifigkeit hat und ich halt Kräfte übertragen kann. Oder ich habe was, was halt durch alle Lücken durch und sich flexibel verformen kann. Aber ich habe nicht beides. Aber in manchen Anwendungen möchte ich halt beides haben. Und diese Kombination aus dem Gallium und dem Neodym, Eisen, Bor, Borid, die gibt dir das halt einfach. Weil wenn das Gallium halt fest ist und du kein Magnetfeld drauf hast, hast du halt die Properties von dem festen Gallium. Nämlich hier, was waren das? 21,2 Megapascal Zugstärke, Steifigkeit von 1,98 Gigapascal und eine, also die Load Capacity, das, also du kannst da eine Last von 30 Kilo draufstellen, bevor das halt zu einem Pfannkuchen wird. Aber du hast halt auch quasi eine Fortbewegungsgeschwindigkeit oder in dem Fall dann eine Fließgeschwindigkeit von so ein bisschen mehr wie 1,5 Meter pro Sekunde, was ja schon relativ viel ist.
Oh.
Aber wenn du halt ne, volles Potenzial ausschöpfst, dann ist es halt wirklich, ne, so je steiler das Brüt, um Otto da zu zitieren. Und die Kombination ist dann halt wirklich sehr, sehr praktisch, wenn du halt beides hast. Wobei man sagen muss, die mechanischen Properties, die ich gerade genannt habe, das waren jetzt halt einfach nur Zahlen, das ist jetzt nicht exorbitant gut, ne? Es ist halt Gallium. Es ist halt.
Ja, genau. Und was ich mich halt auch frage, wenn du das in einem Roboter irgendwie einsetzen wollen würdest,
Du musst aufpassen mit dem Roboterbegriff, weil das ist ja nicht im engeren Sinne ein Roboter, dass du halt.
ja, gut.
Das,
Aber
ne?
wenn du das einsetzen willst für, sage ich mal, okay, Alltagsverwendung ist eigentlich auch wieder falsch wahrscheinlich, aber unter normalen Bedingungen. Da hast du ja relativ schnell Temperaturen, die eben an die 30 Grad gehen.
Ah, du bist
Das
ja
musst du
nämlich.
dann ja auch auf jeden Fall irgendwie kühlen.
Du bist genau an einem Punkt gestolpert, über den ich auch gestolpert bin. Das hat jetzt bei diesem Proof of Concept hier ganz gut funktioniert, aber es ist natürlich, du musst halt zusehen, dass du nicht über 30 Grad kommst. Weil sonst
Ja.
verflüssigt sich das Gallium, ob du Magnetfeld hast oder nicht. So,
Eben,
aber für
deswegen.
das Proof of Concept hat es gereicht. Wenn man davon weitergeht, kann man natürlich auch gucken, ob man das noch weiter tweaken kann, dass man halt ein Metall nimmt oder halt eine Legierung, die ja bei einer höheren Temperatur dann flüssig wird, wenn du halt mehr Energie einbringen kannst. Aber was man jetzt dann halt als quasi aus diesem Proof of Concept an, also jetzt nicht bei der Materialkombination vielleicht, aber was man so sich vorstellen kann, war zum Beispiel, das hat mir auch eingeladen, zum Beispiel Circuit Repairment, also wenn du halt versuchst, einen Schaltkreis zu reparieren, dann kannst du halt dein Lot, irgendeinen Zinn, zu einer Stelle dirigieren und das da halt gezielt aufschmelzen. Mit halt.
Das ist gut, das stimmt, ja.
Weil es gibt vor allen Dingen gerade wird ja auch immer mehr Elektronik, die wird immer kleiner, fiddeliger und auch temperatursensibler. Und wenn du dann
Das
halt einfach dann
stimmt.
mit einem Heißluftföhn oder mit einem Lötkolben so pff, großflächig
Schmilzen,
drauf
Platine.
würde. Ja, genau. Und wenn du halt einfach nur durch ein Magnetfeld, ein sehr spezielles, gerichtetes Magnetfeld, dann sowas wieder reparieren und zusammenlöten könntest, das wäre ja schon was. Das würde halt mit dem Gallium schlecht funktionieren, weil sobald der Schaltkreis heißer als 30 Grad wird, läuft die Scheiße halt dann da einmal die Platine runter. Aber wie gesagt, es ging jetzt nur um das Prinzip. Dann war noch eine interessante Anwendung, quasi Smart Assembly. Das heißt, wenn du halt Dinge irgendwohin verbringen willst, sehr kleine, durch enge kleine Lücken, wie zum Beispiel in deiner komischen Niere, die du ja hast, mit diesem Mikrogitter. Wenn du da irgendwas hinkriegen willst, wo du nicht durchkommst, dann könntest du damit halt diese Bewegung, wie so eine Raupe halt quasi mal fest, flüssig, fest, flüssig, fest, flüssig. Und könntest das halt dann damit schieben quasi oder eben irgendwo hin transportieren. Was ich auch
Das
noch,
stimmt.
wenn man davon halt weitergeht, wäre noch eine interessante Sache, du könntest halt wieder in der Medizinanwendung, da hattest du ja auch schon mal von erzählt, von so Medikamenten, Delivery-Systemen, die sich Leute ausdenken. Das könnte man sich mit sowas natürlich auch vorstellen, dass man halt eine Kapsel hat, die halt dann irgendwo hin verbracht werden kann und mit diesem Magnetfeld oder sowas dann erst das einem genau an dem Punkt, wo es hin muss, freisetzt.
Ja, wobei ich glaube, da würde man eher auf andere Sachen zurückgreifen, weil alles, was mit irgendwelchen Metallen oder Metallionen zu tun hat, die will man eigentlich nicht in den Körper tun.
Ja, das habe ich gesagt, die haben auch selber gesagt, es ist ja nur ein Proof of Concept. Die
Naja, genau.
Materialverbindung, die du dafür benutzt, die kann man sicherlich, also die soll ja dann auch noch angepasst werden auf das jeweilige. Weil du, da nimmst du irgendwelche Nichtmetalle, das müsste ja, also Nichtmetalle haben ja auch einen Schmelzpunkt.
Das stimmt.
Und vor allen Dingen, wenn man das halt gerade auf diesem Drug Delivery, wenn du keine Metalle haben willst oder sowas, weil das ist ein Phänomen, dass man sich, also das haben die sich nicht bei Terminator ausgedacht und abgeguckt, oder vielleicht hat der Terminator sich das umgeguckt. Dieses Phänomen kommt aus der Natur, von der Seegurke.
Kann die sich verflüssigen? Nein.
Nee, aber die Haut der Seegurte, die so Seegurke, die kann halt fest oder weich sein. Also wenn die sich irgendwo
Ach
durchquetschen kann,
so,
kann die sich sehr weich machen, so die Oberfläche so und dann so da durchsquischen. Und wenn die zum Beispiel nicht gefressen werden will oder sich irgendwo in Korallenriffen so fest verankern möchten oder sowas, dann kann die ihre Haut halt verhärten. Und das macht sie durch Proteine, die halt quasi sich dann verhaken und dann halt so einen festen Panzer bilden. Und
stimmt.
das ist
Das ist
quasi
ja auch
auch.
ein bisschen, sage ich mal, gut, wobei es da ja nicht wirklich hart wird, aber auch wenn du dir so einen Oktopus vorstellst, ist ja eigentlich auch ein reiner Muskel und der kann sich ja, wenn er sich, sage ich mal, entspannt auch durch die kleinsten Löcher durchzwängen,
Okay.
weil das Einzige, was bei denen ja fest ist, ist ja im Prinzip nur der Schnabel. Aber wenn so ein Tentakel sich anspannt, ist der ja auch relativ hart, sage ich
Ja,
mal.
ist aber ja ein bisschen anderes Phänomen, weil die
Ja, genau,
Seegurke
ist
macht das
also.
halt nicht über Muskeln, sondern tatsächlich auch,
Nee,
dass die
genau.
Proteine je nach Temperatur halt sich einfach anders falten, so quasi nicht ineinander einhaken.
Ja.
Also wenn es hohe Temperatur einhaken, tiefe Temperatur ausgehakt. Und die Seegurke kann das dann halt über quasi ihren Metabolismus halt steuern, ob sie halt wärmer wird oder kälter wird. Also nicht, wahrscheinlich würdest du es auch, wenn du die ins Kochwasser schmeißt, wird es wahrscheinlich auch hart.
Habe ich noch nicht ausprobiert, aber kann sein.
Ich auch nicht, aber ist jetzt nur degenerierte Proteine, keine Ahnung.
Das stimmt.
Das wäre jetzt auch nicht, ja.
Ja, fancy.
Fand ich auch, ich fand das sehr interessant, vor allen Dingen dann dem auf den Grund zu gehen, was das eigentlich, weil du hattest halt dieses flashy Image und da muss ich sagen, das war sehr gelungene Wissenschaftskommunikation, weil das hat sehr viele Leute so,
Das stimmt, ja.
aha,
Aha.
die Terminator kommen. Ja, da dauert auch dann auch
Das
einen
denke ich
Teil.
mir immer wieder, wenn ich Filme von Boston Dynamics sehe.
Ups, ja, da würde ich auch eher sagen, eher bringen uns die Dinger um, anstatt uns diese komischen Galliummännchen gefährlich werden. Kannst du höchstens
Ja.
verschlucken. Aber kannst nicht dran ersticken, da musst du erst nur mit Magneten dann am Hals vorbeigehen. Dann blub.
sehe schon, so einmal mit dem Magneten so über den Hals, okay, jetzt einmal durch den Magen und jetzt einmal die ganzen Darmwindungen und einmal
hinten raus. Wäre es nicht einfacher, das wieder oben rauszuziehen? Nein, du willst einmal quer durch den Körper durch.
Woran es bei mir allein schon haken bleibt, ist, dass ich gerade am Überlegen bin, wie würde das Gallium auf die Magensäure reagieren.
Ja, du musst das, wenn du dich nur verschluckst, kannst du direkt wieder oben raus.
Achso.
Ja. Du sollst kein Gallium essen.
Nee, hatte ich auch nicht vor. Du hattest die Idee.
Ich habe gesagt, wenn man es verschluckt, dass da ist, da impliziert, dass ich das nicht freiwillig mache.
Okay, okay.
Sehr schön. News für Nerds.
Genau, News für Nerds. Also ich hab diesmal tatsächlich relativ viel, sag ich mal, an News für Nerds dabei, aber ich versuche, mich kurz zu fassen.
Ja, bitte. Wir sind schon über einer Stunde.
Ich weiß. Aber wir haben ja auch ein halbes Jahr lang keine Folge aufgenommen. Also können wir theoretisch, wenn wir die ganzen Folgenlängen zusammen addieren, ziemlich viel labern jetzt. Also sollte ich mal niemand beschweren. Als erstes habe ich die alte Medizin. Und da habe ich ein paar Sachen mitgebracht, eben, wie der Name schon sagt, aus der Medizin aus vergangenen Jahren. Und wenn ich von vergangenen Jahren rede, dann meine ich nicht irgendwie 1900 und, sondern da rede ich zum Beispiel von der Zeit der Ägypter. Oh. Und zwar ist es so, dass ja schon, sage ich mal, immer ein gewisser Mythos und Faszination von den Mumifizierungsprozessen ausging. Und weil man sich auch mit heutigen Wissen und Erkenntnissen, sage ich mal, doch öfters gefragt hat, womit haben die einbalsamiert, damit die so gut erhalten bleiben und das auch alles so gut hält. Man weiß, das waren so verschiedene Öle und Harze und so weiter, aber man musste halt nie so richtig, was es eigentlich ist. Und da ist jetzt gut, das ist jetzt auch keine komplett neue Erkenntnis, aber das ist jetzt, die Publikation ist relativ neu dazu. Und zwar hat im ägyptischen Saqqara gelang es einem deutsch-ägyptischen Archäologen-Forscher-Team eine, ich weiß gar nicht, was war, ich glaube, eine Grabstätte oder irgendwie ein Balsamierungstempel, keine Ahnung, wie man das genau nennt, haben die auf jeden Fall gefunden, wo tatsächlich sie antike Töpfe gefunden haben, die, und das ist der große Unterschied, beschriftet noch waren. Und eben auch noch Reste von den entsprechenden Mittelchen drin hatten, sodass sie eben anhand der Beschriftung, was da drauf stand, und dem, was sie da drin gefunden haben, jetzt erstmals wirklich irgendwie das Ganze zuordnen konnten, was die da wohin geschmiert haben. Weil man hatte zwar Texte, wo drin stand, was ich, wir nehmen Salbe A für den Kopf und Salbe B für die Füße, so ungefähr. Mhm. Aber man wusste halt nicht, womit das, also was genau hinter diesem der Bezeichnung stand.
Okay.
Und so ist zum Beispiel, jetzt zwar nicht speziell vom Balsamieren ausschließlich, aber es gab Jahre oder Jahrzehnte ein Rätsel, was das sogenannte Antiu ist. Und man hat das bisher immer übersetzt irgendwie mit Myrrhe oder Weihrauch. Also man wusste, dass das irgendwas Salbiges sein muss. Aber jetzt haben sie eben herausgefunden, dass es eben nicht Myrrhe und Weihrauch ist, sondern ein spezifisches Gemisch aus Zedern, Zypressen und Wacholderöl mit tierischen Fetten und im Prinzip eine Art Tagescreme damals war zur Pflege.
Womit, haben die es selber ausprobiert?
Womit sich die... Nee, glaube ich nicht, aber ich meine, du weißt ja, was in den Ölen drin ist, so ungefähr. Und das war halt sozusagen die sage ich mal, Konservierung der Haut zu Lebzeiten der Pharaonen, womit die sich dann da eingeschmiert haben. Und außerdem hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die Kopfregion fast ausschließlich mit Pistazien, Harz und Rizinusöl konserviert wurde, wohingegen zum Beispiel Zedernöl und Bitumen für den restlichen Körper dann genommen wurde. Und man hat auch herausgefunden, dass eben, gut, ich meine, das ist jetzt keine richtig neue Erkenntnis, aber dass die damals einen tierischen Aufwand auch für die damalige Zeit betrieben haben, um die zu balsamieren und mumifizieren, die verstorbenen Herrscher, weil auch Harze unter anderem vom sogenannten Dama-Baum dabei waren. Mhm. Und dieser Baum wächst bis heute, und es gibt auch nur bis heute, auch sage ich mal, aus Erdanalysen Nachweis, dass er nur im tropischen Südostasien wächst. Also sprich, muss auch damals irgendein Aber-Ägypter sich auf den Weg gemacht haben, zu Fuß oder mit dem Schiff, da irgendwie dieses Harz von dem Dhamma-Baum aus dem damaligen Südostasien zu beschaffen. Was damals ja noch ein viel größerer Aufwand logischerweise war als heutzutage. Aber da hat man auf jeden Fall neue Erkenntnisse erlangen können, was die da für den Mumifizierungsprozess genau genutzt haben. Das nächste ist nicht von Ägyptern, aber auch lange, lange her, und zwar ungefähr 31.000 Jahre her. Und zwar dachte man auch bisher, dass, sage ich mal, chirurgische Eingriffe eher Sachen der Neuzeit, sage ich mal in Anführungszeichen, sind, also so ab dem Mittelalter durchgeführt wurden, natürlich mehr oder weniger erfolgreich. Aber jetzt haben Forscher in Borneo bei Ausgrabungen ein Skelett gefunden von einem Menschen, der einen amputierten Fuß hatte.
Aha.
Und das hat man, also das Skelett war komplett vollständig, bis auf den rechten, nee, den linken Fuß. Und da konnte man eben einen ganz klaren Schnitt am Schien- und Wadenbein erkennen. Und das eben dadurch, dass das Ganze eben relativ klar abgetrennt war, war eben im Prinzip eine Abtrennung durch Unfall oder durch, sage ich mal, ein wildes Tier relativ ausgeschlossen. Und man konnte auch an den Knochen erkennen, dass keine Infektion oder sowas vorlag. Also es war nichts Traumatisches, sondern wahrscheinlich geplant und dann auch entsprechend mit Nachsorge, weil man auch anhand, also frag mich bitte nicht, wie man das macht, aber man konnte auch feststellen, dass also das Skelett bzw. der damalige Mensch auch nach der Amputation noch gelebt hat, weil man anhand der Knochenveränderungen nämlich sehen konnte, dass zum Todeszeitpunkt das Skelett wahrscheinlich so irgendwas zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein muss. Und anhand der Knochenstruktur hat die Amputation im Kindesalter stattgefunden.
Also er hat auf jeden Fall noch
Also,
relativ lange mit der Amputation gelebt.
genau. Und dann haben sie eben nach der Radiokarbon-Methode das Alter von dem Skelett bestimmt und haben dann, fand ich auch irgendwie ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, wenn man heutzutage so irgendwie Krimis sieht, dann sieht man dann Forensiker und sagt so, ja, der Todeszeitpunkt muss zwischen 11 Uhr und 11 Uhr abends und 1 Uhr morgens gewesen sein. Und hier, der Todeszeitpunkt der Person wird auf etwa 31.201 bis 30.714 Jahre vor Christus geschätzt. Also so eine grobe Schätzung auf 500 Jahre genau.
Naja, aber wenn du es
Da
prozentual
ist
halt ausrechnest bei
eben,
35.000
es ist
Jahren,
Wahnsinn, dass
dann.
man es. Ich meine, das ist Wahnsinn, dass man überhaupt sagen kann, ob das jetzt, sage ich mal, vor 1000, 10.000 oder 30.000 Jahre war. Aber
Ich
trotzdem muss
finde
ich ein
das schon
bisschen
für,
schmunzeln, als ich das
auf
gelesen habe.
500 Jahre genau finde ich dann schon recht beeindruckend.
Ja, das fand ich auch sehr interessant. Und das Letzte zur alten Medizin ist, dass man jetzt auch vor kürzerem, sage ich mal, auf einem alten Wandteppich vermutlich die erste Dokumentation von einer syndromalen Erkrankung gefunden hat. Und zwar stellt dieser Wandteppich nämlich einen Kleriker der damaligen Zeit in Großbritannien war das, glaube ich, genau, in Großbritannien dar. Und die Darstellung des Körpers von dem Kleriker passt sehr gut zu dem Phänotyp, also dem optischen Erscheinungsbild eines Menschen mit dem sogenannten Madelung-Syndrom oder auch etwas umgangssprachlicher Michelin-Männchen-Disease genannt, weil das nämlich ist eine multiple symmetrische Lipomatose. Das bedeutet, dass sich Fettablagerungen zwar symmetrisch, aber an untypischen Körperstellen bilden letztendlich. Und das führt dann eben zu abnormen Fettansammlungen, zum Beispiel an Armen und Beinen und so weiter, wodurch du dann halt diese Einschnürungen, sage ich mal, an den Gelenken hast, aber sonst die relativ fett da sind und dadurch die Menschen wirklich ein bisschen, sage ich mal, an Michelin-Männchen erinnern. Und dieser Kleriker sieht eben auf diesem Wandteppich dem Ganzen sehr ähnlich und demnach wäre das sozusagen die die älteste dokumentierte syndromale Erkrankung, weil der Wandteppich nämlich aus dem späten 14. Jahrhundert stammt.
Okay.
Dann noch zu einem Thema, was ich sehr, sage ich mal, interessant fand, weil ich habe nämlich, bevor ich tatsächlich den Beitrag dazu gelesen habe, habe ich die Werbung im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen oder davon gehört hast. Sinofen, sagt dir das
Ja,
was?
ich habe es gehört. Also ich habe das Wort gehört, aber ich mir da.
Genau, das ist nämlich der Handelsname für ein neues Kombipräparat und auch das erste Kombipräparat, was so im Handel ist, von Ratiopharm. Das ist eine Kombination aus 200 Milligramm Ibuprofen und 500 Milligramm Paracetamol.
Uff, sehr
Jetzt
schön.
denkt man sich natürlich erstmal, okay, Ibuprofen und Paracetamol kennt man.
Ja.
Warum gibt es das jetzt als Kombipräparat? Also erstmal wurde diese Kombination als Over-the-Counter-Präparat, also etwas, was zwar apothekenpflichtig ist, aber ohne Rezept zu bekommen ist, wurde erst vor kurzem oder vor kürzerem, sage ich mal, von der EMA zugelassen überhaupt. Und das ist jetzt halt, dieses Sinofen ist das erste Präparat, was in Deutschland erhältlich ist. In anderen europäischen Ländern gibt es das schon länger. Und das soll, sage ich mal, eine gewisse synergistische Wirkung haben, das Ganze, dass die sich gegenseitig verstärken, die beiden Medikamente. Und soll dadurch halt eine stärkere und schnellere Schmerzlinderung bewirken. Ich halte das Ganze für ein bisschen einen guten Marketing-Trick, sage ich mal auch, weil de facto, also es wird zum Beispiel, was die schnellere Schmerzlinderung angeht, wird das in der Studie, die da durchgeführt wurde, angegeben mit 18 Minuten nach Einnahme.
Aha.
Wobei wir da auch in einem ähnlichen Bereich sind, wenn du zum Beispiel einfach Ibuprofen mit Lysin kombiniert nimmst. Da bist du auch so bei 18 bis 20 Minuten, was die Schmerzlinderung angeht. Zumal du prinzipiell auch natürlich die Tabletten einzeln einwerfen kannst. Und es ist so, dass es wahrscheinlich so ist, dass, wobei man da erstmal natürlich noch ein bisschen mehr Langzeitdaten benötigen würde, dass aber wahrscheinlich die Kombination von Paracetamol und Ibuprofen für den Magen-Darm-Trakt nicht so super ist. Ich meine, man weiß das, oder es wird einem immer empfohlen, dass wenn man über längere Zeit Ibuprofen nimmt, also jetzt nicht mal eine Tablette bei Kopfschmerzen, sondern was weiß ich, bei einem verknacksten Fuß über 2, 3 Wochen oder sowas, bis das wieder gut ist, dass man dann dazu auch einen Magenschutz nehmen soll, also halt irgendwie Pantoprazol oder sowas in der Art. Und man vermutet, dass die magenschädliche Wirkung durch die Kombination etwas verstärkt wird, also, und man deshalb noch mehr darauf achten sollte, eben mit entsprechendem Magenschutz das Ganze einzunehmen. Und sonst aber keine, sage ich mal, wirklich großen Benefits. Deswegen, also ich habe die Werbung gesehen, dachte mir so, okay, ja, cool, neu ist eine Tablette mit 2 Wirkstoffen, muss nicht 2 Tabletten schlucken, aber irgendwie hat sich
der
Sinn nicht so richtig ergeben. Genau, wo ist der eigentliche Gain dahinter? Und de facto ist es auch so, dass, also ich sehe da immer noch keinen wirklichen Profit von. Das wird natürlich wahrscheinlich massiv beworben werden, auch wenn jetzt andere Pharmaunternehmen damit kommen, weil die sagen, jetzt noch besser, noch schneller und so weiter. Ist ja auch generell, dass sich diese ganzen Kombipräparate, es gibt ja auch hier Ibuprofen mit Koffein oder Paracetamol mit Pseudoephedrin und sowas, diese ganzen Kombinationen, die das irgendwie schneller machen sollen, die sind ja immer in der Erkältungssaison der absolute Dauerbrenner in den Apotheken. Und ich denke mal, das wird bei dem ähnlich sein, aber wie gesagt, ich sehe da keinen richtigen Benefit eigentlich.
Actual useful consumer device.
Genau, sozusagen. Also, wenn ihr euch das Zeug kaufen wollt, bitte auch eine Pantoprazol dazu. Zumindest, wenn es nicht nur, sag ich mal, einmal am Wochenende für die Kopfschmerzen ist oder so.
Bitte, bitte auch eine Pantoprazol dabei. Okay. Sie haben es hier zuerst gehört.
Und als letztes News für Nerds-Punkt habe ich noch Pizza-Cola-Krebs, weil da gab es jetzt eine sehr groß angelegte Studie, auch aus Großbritannien, wo sie über 10 Jahre insgesamt 200.000 erwachsene Teilnehmer begleitet haben und hauptsächlich in Bezug, also ich meine, das Junkfood oder sag ich mal, wie es in der Studie heißt, hochverarbeitete Lebensmittel, also alles, was irgendwie so TK-Kost ist und so weiter, dass das natürlich zu Fettleibigkeit, also Adipositas, zu Diabetes und so weiter führen kann. Das ist, glaube ich, mittlerweile allseits bekannt, oder ich hoffe, dass es allseits bekannt ist. Und auf jeden Fall haben die eben speziell geguckt, weil es da immer mal wieder so einen Verdacht gab, dass es auch Richtung Krebsrisiko nicht gut sein könnte, das Ganze. Und das haben sie eben dann über die 10 Jahre beobachtet. Und man konnte letztendlich, diese Studie kann keine direkte Kausalität nachweisen. Das haben sie auch direkt schon von Anfang an gesagt, im Prinzip. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier meine scheiß Maus wieder aktiviert kriege, sonst kann ich nicht scrollen. Die ist nämlich jetzt gerade ausgegangen.
Das Seifenstück hat versagt.
Genau, das Seifenstück hat versagt. Warum tust du es jetzt nicht?
Please stand by.
Mach mal den Pausenclown. Ich glaube, ich muss einen. Genau, mach mal den Pausenclown. Ich muss gerade eine neue Batterie, glaube ich, da reinpacken.
Mediziner und Technik.
Hallo, was soll das denn heißen?
Gar nichts soll das heißen.
Gut, dass ich wenigstens die Batterien hier in Reichweite
Ach,
habe.
das ist noch nicht mal so ein Ding, was man so doof laden müssen. Da müssen Batterien rein.
Ja, ganz oldschool.
Sind das, sind, ich hoffe, das sind Akkus und nicht die allkleinen Batterien.
Das sind Alkleinbatterien.
So, jetzt?
Sie hören ein energisches Klicken, aber es tut sich immer noch nichts. Warum?
offensichtlich war die Batterie nicht das Problem. Diesmal haben wir tatsächlich keine
Warum
Connection-Probleme übers Internet, aber Maus-Probleme. Deshalb
Hm.
habe ich immer eine Reservemaus bei mir liegen.
Ich habe auch eine, aber ich glaube, das würde ewig dauern, bis es ich. Ah.
Passt. Tut's.
Es hat kurz geleuchtet. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Kontaktproblem hier. Gut, die Maus ist halt auch schon wirklich alt.
Ja gut, wenn jemand noch diese Batterien hat, ist glaube ich jetzt doch schon zwei Generationen mit diesem Ladekabel unten, wo man die auf den Kopf legen muss.
Ah, so. Jetzt hat. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau. Die haben über 10 Jahre 200.000 Patienten oder Menschen, muss man ja sagen, sind ja, waren ja nicht aktiv in medizinischer Behandlung in dem Sinne, begleitet und haben immer auf das spezifische Risiko für insgesamt 24, ne, 34 Krebsarten untersucht und haben da festgestellt, dass ein gewisser Zusammenhang da zu sein scheint in Bezug auf den Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln und dem Risiko für Ovarialkarzinome bei Frauen. Ich meine, wir Männer sind da, sag ich mal, fein raus.
Glück gehabt.
Und aber Hirntumore bei beiden Geschlechtern. Und zwar ist es wohl so, dass für jede 10-prozentige Erhöhung des Anteils an hochverarbeiteten Lebensmitteln in der Ernährung gab es einen Ansteig der Krebsinzidenz von 2% insgesamt, also Krebsart unspezifisch und bei Frauen um 19% speziell für das Ovarialkarzinom. Und die generelle
Also
Sterblichkeitsrate an
Gebärmutterkrebs.
Krebs stieg um
Nee, Moment,
6%.
Ovarien ist
Nee,
Eierstockkrebs. Da wusste ich, das wusste
Eierstockkrebs,
ich. Ja.
genau. Genau. Also für jede 10% mehr, die sozusagen hochverarbeitete Lebensmittel an deinem Lebensmittelkonsum teilhaben, steigt entsprechend die Krebsinzidenz um 2% insgesamt anscheinend, bei Ovarialkarzinom um mehr als 19%, was ich echt viel finde, muss ich sagen. Und generell die Krebssterblichkeitsrate steigt um 6%.
Okay.
Und das Ganze ist auch, jetzt möchte man natürlich als erstes überlegen, okay, wahrscheinlich ist natürlich auch so, Leute, die mehr Junkfood zu sich nehmen, sind vielleicht generell
Ungesünder,
nicht
ja.
so gesund, sind eventuell noch zusätzlich fettleibig oder weniger aktiv und so weiter. Aber diese Prozentsätze sind im Prinzip Risikofaktor bereinigt. Also die haben sowohl sozioökonomische, verhaltens- und ernährungsbezogene Faktoren, Raucherstatus, körperliche Aktivität und den Body Mass Index sozusagen das Ganze mit einfließen lassen in die Analyse. Und trotzdem diese Faktoren, sage ich mal, bereinigt wurden, blieb eben dieser Anstieg. Also man kann natürlich jetzt immer noch nicht hundertprozentig sagen, wenn du 10% mehr davon isst, dann wird das auf jeden Fall so sein. Aber es ist doch, sage ich mal, ein erneuter Hinweis darauf, dass der Konsum von zu viel ungesundem oder hochverarbeiteten Nahrungsmitteln für die Gesundheit insgesamt auf jeden Fall nicht förderlich ist. Wie viel Prozent das jetzt wirklich in Bezug auf Krebsrisiko macht, ist, wird man aktuell noch nicht sagen können, aber es wird auch da auf jeden Fall eher einen negativen als einen positiven Effekt haben. Oh Wunder.
Okay, das ist jetzt auch nicht, das ist genauso, wie wenn du mir jetzt sagen würdest, Glyphosat ist Krebs. Keine Ahnung.
Genau.
Also, wir wussten es eigentlich vorher schon, jetzt haben wir nochmal Zahlen dazu. Junkfood ist ungesund. Pizza, oh nein. Ich habe gestern erst Pizza gegessen. Aber selbstgemachte.
Ja, wie gesagt.
Ist die besser als was für Pizza?
Ja, tatsächlich. Also es geht primär, also sie ist besser, weil du tendenziell, sage ich mal, frischere Produkte nutzt. Und aber immer noch nicht natürlich so gut wie ein Salat.
You don't say.
Nein, also Pizza generell, ich meine, weil natürlich auch die Zutaten, die du bei dir auf die Pizza zu Hause tust, sind natürlich jetzt auch nicht mega gesund in der Regel, aber tendenziell dann doch frischer als die, die auf der TK-Pizza landen, und deswegen ist eine selbstgemachte Pizza oder auch eine Pizza, sage ich mal, aus dem Restaurant besser, aber immer noch zählt sie zu hochverarbeiteten Lebensmitteln. Okay.
Wieder was gelernt. Er ist immer noch an seiner Maus am Rumbasteln.
Ja, aber du bist jetzt dran. Ich kann hier so viel rumfriemeln, wie ich will. Du musst.
Ja, also wenn man im Hintergrund irgendwas klicken hören, der Herr Doktor ist mit seiner Maus zugang. Ha, in Mais. Also ja.
Ja, ich wollte gerade gucken, ob es wirklich nicht an Batterien lag, und habe die alten nochmal reingetan.
Welcome to the Turbo News, dem allzeit beliebten Zwischenspieler. Und zwar wollte ich über Daytona 24 Stunden rennen. Das war jetzt ja Anfang Februar in Daytona Beach, Florida, US of A.
US of A.
Wir haben alles gehabt. Also ja. 24 Stunden Rennen, es war hell, es war dunkel, es hat geregnet, es war trocken. Alles dabei gewesen. worüber ich aber eigentlich sprechen wollte, es war die Premiere im offiziellen Langstreckensport für die LMDHs. Die haben wir ja vorher noch nicht im Renneinsatz gesehen.
Oh, stimmt.
Und deshalb wollte ich dann darüber sprechen. Wir haben das erste Mal im Renneinsatz den Porsche 963 gesehen, den Cadillac LMDH Dingsbums. Cadillac hat auch vorher DPIs. Die haben jetzt auch ein LMDH. Cadillac wird sogar mit einem Auto in der WEC mitfahren.
Oha.
Acura ARX06, glaube ich, heißt das Modell, irrelevant. Ich hatte da ja schon mal drüber gesprochen, was der Unterschied zwischen einem Le Mans Hypercar und dem LMDH, also den zwei verschiedenen Reglements sind, die da gemerged sind. In der IMSA sind aber auch nur LMDHs zugelassen. Die WEC hat sich halt nur mit denen dann halt zusammengetan, dass die halt was zusammenfahren können. Und da sind die, der BMW. BMW ist auch noch mitgefahren. Und es war ganz interessant zu sehen. Die Autos waren halt definitiv langsamer als erwartet. Wobei das auch eine BOP-Einstellungssache sein. Die Dinger sind ja noch nie gebobbt worden.
Langsamer zeittechnisch oder wirklich absolut
speedtechnisch? Nein, zeittechnisch. Nobody cares about top speed. Okay. Vor allen Dingen, weil die Dinger ja. Über die Aero auch gebalanced of performed. Das heißt, es ist vollkommen Wumpe. Wir reden da immer nur über Overall Lap Time quasi. Am Ende müssen die ungefähr alle die gleiche Lap Time haben, egal was für ein Konzept die fahren. Weil Cadillac zum Beispiel ja ein Natural Aspirated V8 hat, BMW und Porsche haben.
War klar, dass die Amis
haben einen V8 Turbo, Acura hat einen V6 Turbo, Ja. AQ hat das Ding gewonnen. Die hatten das schnellste Auto auf jeden Fall und das zuverlässigste. Die sind ohne Probleme mit beiden Autos durchgekommen und hatten das schnellste Auto. Cadillac und Porsche hatten beide Probleme. Porsche hatte vor allen Dingen relativ große, was heißt große, aber ja, größere als erwartet
Was für Probleme
Probleme.
hatten die?
Die haben einmal sind die abgeflogen, gut, das war, kann man dem Auto nicht ankreiden, aber die
Ui.
hatten Hydraulikprobleme, Bremsprobleme, also lief nicht rund.
Also einmal alles.
Cadillac hatte auch mit dem Hybridantrieb Probleme. BMW hatte auch Problemchen auf einem Auto, aber war auch overall nicht wirklich competitive, was die Zeiten anging. Würde das jetzt mal nicht auf die BOP schieben, die müssen anscheinend noch ein bisschen. Vielleicht haben die es auch absichtlich langsam angehen, das werden wir jetzt über die nächsten Rennen sehen, ob sich das irgendwie einfängt. Kann natürlich auch sein, wenn du das erste Rennen erstmal durchfahren willst, dass du eher weniger Stress aufs System gibst. Das kann natürlich, kann natürlich auch Sinn machen. Ja, aber es war schön, die Autos in Action zu sehen und quasi den ersten Schlagabtausch sich anzuschauen. Die GT3s, die jetzt ja da mitgefahren sind, weil keine GTEs mehr am Start sind, war auch interessant, bis auf das Porsche von der BOP eben nirgendwo waren. Die waren auf der Geraden einfach, haben die gestanden. Die anderen GT3s sind an den Porsches vorbeigefahren auf der Geraden. Einfach so. Da hat jemand die.
Aber das ist, ich habe das Gefühl, dass Top Speed ist bei Porsche oft öfters ein Problem.
Ja, aber das ist auch vollkommen,
Also jetzt nicht
ja,
nur
aber das ist
da.
vollkommen okay, wenn das andere passt. Weil du kannst ja deine Laptime anders produzieren. Du willst, dass alle Autos mit,
Ja gut, aber irgendwann ist auch
ja,
das, sage ich mal,
aber du kannst nicht
ausgeschlachtet, ne? Du
prinzipiell sagen,
kannst,
weil das,
irgendwann ist ein Punkt erreicht,
der
wo du.
Porsche ist natürlich immer, wird er das langsamste Auto auf der Geraden sein, weil der Auto konzeptbedingt in den Kurven, vor allem in den Bremsphasen, ein Konzeptvorteil hat. Und wenn du damit aufs Gleiche rauskommst, dann musst du ihm woanders mehr was wegnehmen. Aber offensichtlich haben sie ihm da zu viel weggenommen, sodass sie in den Kurven nicht mehr genug Zeit herausfahren konnten, damit es das Gleiche rauskommt. Und so waren sie ungefähr 2 Sekunden pro Runde langsamer.
Das ist
Die war, die
natürlich
Gap
blöd.
in Class war größer als normalerweise die Distanz zwischen den zwei GT-Klassen, also Pro und Am.
Da hat aber jemand die BOP richtig
Die Imse hätte noch
verkackt.
Zeit gehabt, die BOP anzupassen zwischen dem Prolog und dem Rennen, haben sie nicht gemacht, weil sie offiziell haben sie gedacht, Porsche hätte gesandbagged, aber das war nach dem Prolog schon sehr offensichtlich, dass wenn sich an der BOP nichts ändert, dass das nichts gibt. Und sie haben nichts geändert. Kann man nichts da machen. Ja, aber es war schön zu sehen. Wir freuen uns da drauf. Soweit das. Ich weiß nicht, ob wir da schon das letzte Mal, da konnte das aber, da war das noch gar nicht. Das letzte, die DTM, die Deutsche Tour- und Wagenmeisterschaft, ist.
Du meinst die X-te GT3-Serie?
Ja, die sind aber jetzt auch nicht mehr eigenständig, sondern gehören jetzt zum ADAC. Was erst bei mir ein bisschen Kopfschütteln produziert hat, weil der ADAC hat ja schon eine eigene GT,
GT
genau, eigene
Masters? Eben.
GT3-Rennserie, das GT Masters, was das Konkurrenzsystem ist. Aber der ADAC hat offensichtlich einen Markt für gesehen, weil die DTM dann weiter die Premium Kurzstrecken, also Sprint Format sind, also ein Fahrer auf einem Auto, Sprintrennen, Ende Gelände und GT Masters weiterhin Gentleman Driver, zwei Fahrer auf einem Auto, etwas längere Rennen. Jeder wie er mag. Das Angebot ist da.
Ja.
Ja, der ADAC hat zwischendurch auch mal das Interesse geäußert, aus der GT Masters quasi so ein DTM Endurance quasi zu machen. Also länger, deutlich längere Rennen und quasi Multiclass, GT3s und LMP3s zusammen.
Das finde ich
Weil der
cool.
ADAC hat auch noch den Prototype Cup Germany im Angebot und dann wollten sie die so zusammen smuschen. Was interessant gewesen wäre, haben sie aber dann doch jetzt noch kurz vor Start der Einschreibung der Saison zurückgenommen und gesagt, ne, machen wir alles separat.
Also ich weiß ja nicht.
Kommen wir zum letzten Thema, der F1 Launch Season. Was für eine Überraschung. Es wurden nur Lackierungen vorgestellt. Weitestgehend. Es gab auch ein paar Ausnahmen, wo schon Autos vorgestellt worden sind. Aber auch zu unterschiedlichem Degree an Realität quasi. Also da hat man vielleicht neue Chassis und einzelne neue Teile gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Autos, so wie die bei den Launches präsentiert worden sind, am ersten Testtag anders aussehen werden. Vor allen Dingen...
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist halt auch, sage ich mal in Anführungszeichen, das Problem, weil Testtage in dem Sinne gibt es ja eigentlich nicht mehr. Du hast ja einmal diesen...
In Bahrain, die drei Testtage.
Ja, gibt es wen? Ist ja, wenig. Gut. Eben, ich wollte gerade sagen, weil früher war es ja so, dass die Teams auch schon bevor, also vor dem ersten Rennevent, sage ich mal, noch testen konnten. Jetzt hast du ja, glaube ich, irgendwie diesen pro Fahrer irgendwie oder insgesamt 15 Kilometer, glaube ich, Shakedown. Und dann nochmal irgendwie, oder Shakedown, von mir aus auch das. Und die noch Filmfahrt. Dann mal irgendwie, ich glaube, 100 Kilometer Filmfahrt oder sowas. Und das ist ja, sage ich mal, zum Testen eines neuen Konzepts im Prinzip nichts, wenn man so möchte.
Wenn du gucken willst, ob das so prinzipiell tut, reicht es dir schon. Nur es sind keine Performance-Tests, weil du kriegst für die Filmtestfahrten kriegst du so spezielle Pirelli-Reifen, die nichts mit den Rennreifen zu tun haben. Und da die Reifen an dem Rennauto nicht das Wichtigste sind, sind die Daten prinzipiell erstmal für den Arsch. Aber wenn du zum Beispiel deine Aero überprüfen willst, weil du kannst damit ja verschiedene Betriebspunkte abfahren, dann könntest du das schon validieren, ob dein Modell passt. Also das kannst du schon. Mechanisch wird schwierig zu überprüfen, weil die Reifen halt nicht passen, aber man kann schon, also die benutzen das schon als Testzeit. Also das utopisch zu sagen, dass sie da wirklich nur mit der Kamera vor dem Auto. Bei dem Mercedes-Filmtag, den sie sich gegönnt haben jetzt, hat man das nämlich gesehen, in dem Filmauto saß hinten auf dem Rücksitz Peter Bonington drin und hat auf das Auto geguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht gemacht hat, um das Auto sich an, also um die Schönheit des Autos sich anzugucken. Bin ich mir ziemlich sicher.
Wahrscheinlich nicht.
Aber das ist auch alles.
Nee, aber da war doch auch, ich meine, hätte auch der Toto Wolff, glaube ich, gesagt gehabt, dass wahrscheinlich, also beziehungsweise hat schon indirekt durchblicken lassen, dass sich da wahrscheinlich zum fahrenden Auto in Bahrain noch einiges ändern wird.
Das sind ja offene Geheimnisse. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mercedes gehört aber auch zu, sagen wir mal, den Musterknaben in der Klasse, die halt tatsächlich ein neues Auto dahingestellt haben. Also zumindest ein neues Chassis hat man gesehen. Das haben sich Dinge geändert an dem Auto zum Vorjahr. Das war schon eins der Premium. Was ich eigentlich nur kritisiere, sind dann so Läden wie Red Bull Racing, die exakt das Gleiche, du kannst nachvollziehen, das Auto vom letzten Jahr, den RB18 nehmen, den da hinstellen, quasi drei andere Sticker drauf machen, weil die Lackierung ändert sich ja auch nicht. Und dann erzählen sie eine halbe Stunde, wie viel sie doch neu gemacht haben, was alles so toll ist und hier sind noch andere Red Bull Sportler und hypen das alles ab, ziehen da den Vorhang weg und da steht exakt das gleiche Auto wie letztes Jahr mit drei Sponsor-Stickern mehr und sagt, das ist der RB19. Nein, ist es nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, also du kannst ja auch einfach sagen, das ist unsere geupdatete Livery auf dem alten Auto. Können sie auch sagen. Aber deine ganzen Fans kommen sich doch ultra, ich weiß nicht, Red Bull Fans können das mir gerne mal sagen, ob man sich da nicht verarscht vorkommt, wenn die einfach sagen so, ja, wir denken, ihr seid so blöd, dass ihr das nicht merkt. Wir sagen einfach, das ist der RB19.
Ja, ich denke mir sowieso immer bei diesen ganzen Launches, die es davor gibt, denke ich mir auch immer so, ja, sieht nett aus. Gucken wir mal, wie es fährt.
Ferrari hat, finde ich, dieses Jahr richtig den Vogel abgeschossen. Die haben einfach mal einen richtigen Car-Lounge gemacht. Nicht diese over-dramatisierten Livery-Lounges mit irgendwelchen Autos auf Drehtellern oder sowas. Das stimmt. Die haben einfach in Maranello ein paar Leute an die Strecke gestellt, in Fiorano an die Teststrecke, sind mit dem Auto aus der Garage gefahren und haben ein paar Runden gedreht. Mega nice.
Ja, das war echt gut. Da bin ich sowieso gespannt auf den Ferrari, weil da war es ja letzte Saison so, dass es zumindest schon mal kein Power-Problem war. Und ich bin gespannt, ob die jetzt die Nase sieht ja auf jeden Fall schon ganz anders aus als letztes Jahr. Ich meine, die Seitenkästen sind ja ungefähr gleich
Die
geblieben. Ich bin
meisten,
gespannt,
die
was die
Fehler,
dem
die ihnen
bringen.
die meisten Punkte gekostet haben, wenn sie die gefixt haben, sieht man das noch nicht mal. Also, weil.
Nee, eben deswegen. Es waren ja hauptsächlich Zuverlässigkeitsprobleme.
Und Strategieschwächen.
Gut. Die haben aber generell nichts mit dem Auto zu
Verkauft, ihr könnt gerne bei mir anrufen. Nein. Ich erzähle euch aus meiner Meinung, was ihr alles falsch gemacht habt. Ja, ich kann das viel besser
Genau.
als ihr. Das ist übrigens diese Eigenironie, die wir im Intro angesprochen haben. Ja, soweit dazu. Wir sind eh schon zu lange dran.
Ja, früher haben wir regelmäßig 2 Stunden gemacht, also. Von daher alles noch in
Erzähl mal.
Ordnung. Gut. Kommen wir zu den
Zahnpasta-Idioten. Also, dass die
Zahnpasta-Idioten.
Leute, die für 15 Euro irgendeine Tube Zahnpasta kaufen mit 50 Millionen ppm Fluorid, weil das die für die Zähne so gut ist.
Da sind wir schon beim guten Thema, beim Fluorid nämlich. Was weißt du zum Thema Fluorid?
Dass Fluorid kann, bis zu einem gewissen Grad beneficially ist für den Zahnschmelz, aber das ist nicht so, mehr hilft mehr, sondern es gibt da, ich glaube, das waren 1500 oder so, Parts per Million oder sowas mehr. Irgendwie sowas. Gefährliches Halbwissen.
Weißt du auch was zu Fluorid unabhängig von Zähnen? Was das so mit meinem restlichen Körper zu
Im
tun hat oder
restlichen
macht?
Körper.
Ja.
Nee. Fluorid im restlichen Körper. Nee, nicht,
Weil
dass ich jetzt.
es ist ja so, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, aber zum Beispiel, wenn du im Supermarkt Speisesalz holst,
Ja.
dann jodiert ist es ja eh fast alles mittlerweile, aber es gibt es
Echt?
ja auch noch
Das ist
mit
nur
Fluorid.
Jod. Ich kenne nur jodiertes Jodsalz, wo ich mir denke, das ist da, hoffentlich ist da kein Jod drin.
Genau. Nein, aber also gibt es halt auch mit
Okay.
Fluorid. Und der Hintergedanke dahinter natürlich ist auch, dass das dann natürlich beneficial für die Zähne sein soll, wie du schon richtig gesagt hast. Aber es gibt immer wieder irgendwelche Aufschreie bezüglich zu viel Fluorid ist schädlich für den Körper und ist auch neurotoxisch und macht Kinder dumm. Das ist, sage ich mal, das, was so polemisch immer dargestellt wird. Und vielleicht hast du auch schon mal gesehen, es gibt immer mehr besonders Kinderzahnpasta ohne Fluorid, sondern mit irgendwelchen anderen mineralischen Zutaten, wollte ich schon sagen, mit den anderen Wirkstoffen, sage ich mal, die eben auch die Zähne, sage ich mal, unterstützen sollen, die Zähne härten sollen.
Also ich weiß, meine Kinderzahnpasta hatte immer weniger Fluorid, was ja aber auch Sinn macht, weil warum sollte ich auf Kinderzähne die gleiche Menge Fluorid draufschmeißen wie auf Erwachsenenzähne? Wobei ich mich fragen würde, warum würde ich auf Milchzähne eh Fluorid draufschmeißen? Mäh.
Das ist nämlich auch ganz interessant. Wie ist es überhaupt zu dem ganzen Fluoridgedöns gekommen? Und zwar war das eigentlich eine reine Zufallsentdeckung, muss man fast schon sagen, weil dann nämlich mal Epidemiologen im 19. Jahrhundert aufgefallen ist, dass Menschen, die in Gegenden wohnen, wo auf natürliche Art und Weise im Trinkwasser höhere Fluoridgehalte nachweisbar sind, die Karies-Inzidenz wesentlich geringer
Oh,
ist.
wie der da drauf
Und
gekommen ist, das
daraufhin
würde
hat
mich auch
man dann.
interessieren. Diese Verbindung scheint erstmal richtig random.
Gut, ich meine, die werden gesehen haben, haben weniger Karies. Karies hat ja letztendlich was mit auch mit der Mineralstruktur zu tun. Dann werden die wahrscheinlich die Zähne analysiert haben und gesehen haben, da ist viel Fluorid drin. Dann weißt du, wonach du suchen musst.
Okay.
So wäre mein Ansatz
Klingt
zumindest
schlüssig.
gewesen. Aber gut, ich meine, retrospektiv ist ja auch immer einfacher, sowas zu sagen. Auf jeden Fall wurde daraufhin dann eben fluorierte Zahnpasten in Deutschland eingeführt und das hat auch deutschlandweit dann eben zu einer deutlichen Abnahme von Karies generell geführt, logischerweise. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch ja auch weiterhin. Aber jetzt ist es eben so, dass immer wieder halt so Aufschrei kommen von wegen Fluorid macht Babys dümmer und so weiter. Und da gibt es auch immer wieder irgendwelche Publikationen dazu. Und unter anderem eine, die, sage ich mal, relativ bekannt oder die viel zitiert wurde von so Leuten, die das eben behauptet haben, war eine Publikation von einer kanadischen Studie 2019, die eine Assoziation gefunden hat zwischen der kognitiven Fähigkeit von Kindern im Alter von 3 bis 4 Jahren und der Fluoridkonzentration im Urin der Mütter. Und die haben da in ihrer Studie eben wohl herausgefunden, dass oder berechnet letztendlich, dass je 1 Milligramm pro Milliliter Konzentration Fluorid im Urin der Mütter die Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren 4,49 IQ-Punkte dümmer waren, sozusagen.
Okay.
Und daraus haben sie dann eben den Schluss gezogen, okay, das Fluorid macht die Kinder dümmer. Weil gerade natürlich in den ersten Jahren, also natürlich einmal während der Schwangerschaft und natürlich auch in den ersten Jahren über die Muttermilch und so weiter, das schon auch, sage ich mal, in Anführungszeichen Sinn macht, das über die Mütter, sage ich mal, zu messen und nicht darüber, was die Kinder eben zu sich
Ja,
nehmen
aber
oder
da kann
sowas.
man doch wahrscheinlich nicht ausschließen, dass da irgendwelche Kreuzeffekte quasi mit.
Da bist du schon an einem richtigen Punkt, weil da hat man dann nämlich mal, hat das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund, kurz
Ja, sehr, sehr
QSADO,
eingängig.
haben eine ausführliche Meta-Analyse gemacht, wo sie einmal, sage ich mal, alle relevanten Studien bezüglich dieses Themas analysiert haben. Es waren 23 epidemiologische Studien zur toxischen Wirkung von Fluorid auf die kognitive Entwicklung. Von denen haben zwar 21 Studien einen möglichen Zusammenhang zwischen der Fluoridbelastung und einem erniedrigten IQ letztendlich gefunden, aber man muss dazu sagen, die waren alle methodologisch auch eher schwach aufgestellt,
Das
wenn
hast
man
du
so
mal nett
möchte.
formuliert.
Bei vielen waren so Störfaktoren wie
Da hätte
sozioökonomischer
ich jetzt nämlich
Status
auch
und
drüber
so weiter
nachgedacht.
nur bedingt überhaupt eingerechnet und bei 11 von den 23 Studien wurde überhaupt keine statistische Anpassung
Uff.
diesbezüglich getroffen, was natürlich schon nicht so gut ist. Dazu kommt es noch, dass die Studien, die da besonders einen Zusammenhang gesehen haben, aus Gegenden kommen, wo das Grundwasser eine natürlicherweise höhere oder hohe Fluoridkonzentration haben, auch in ländlichen und ärmlichen Gegenden in China, Indien und Mexiko waren, wo man eben auch einmal wieder über das Sozioökonomische davon ausgehen kann, dass das wahrscheinlich auch einen Faktor darstellen wird, als auch, dass in diesen Gegenden man weiß, dass da die Grundwasser auch mit Umweltgiften und mit vor allem auch, was die Kognition angeht, was da relevant ist, zum Beispiel mit Schwermetallen wie Blei, Cadmium oder Quecksilber versetzt sind, sodass man auch dem Ganzen eigentlich entsprechend Tribut zollen müsste, dass man eigentlich, wenn man so eine Studie macht, auch gucken muss, okay, wie waren denn die Werte für Blei, Cadmium und Quecksilber bei den Kindern? Weil diese Sachen in wesentlich geringeren Mengen einen noch größeren Impact haben eigentlich auf die neurobiologische Entwicklung von Kindern als
Boah,
das
ich stelle
Fluorid.
mir sowas herauszufinden, da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein, weil das hat ja nachgewiesen, auch so gibt es so viele Einflussgrößen auf, gerade vor allen Dingen, ja, Intelligenz oder
Ja,
so. Es ist
eben.
erstens schwer zu messen, dann, was dann deine Studiengruppe quasi clean zu haben, dass das halt auch, uff. Ja, nee, also ich wüsste auch nicht, wie man das. Wobei, du hast halt auch relativ große Probengruppe,
Ja,
du müsstest die Daten ordentlich sortieren.
aber das ist auch ein Punkt, was Sie noch angesprochen haben. Auch noch ein sehr starker Schwachpunkt von den allermeisten ist, dass nur 2 dieser Studien waren überhaupt longitudinal angelegt. Und da gehörte zwar diese eine diese kanadische Studie gehörte zwar dazu, aber da war es dann zum Beispiel auch so, dass die Daten zum Teil lückenhaft waren von der Analyse, also nicht im Prinzip alle Messpunkte immer ausgefüllt waren, wenn man so möchte, bezüglich der Fluoridkonzentration im mütterlichen Urin und auch so Sachen wie, wie wurde der IQ erhoben bei den Kindern. IQ erheben bei Kindern ist sowieso extrem schwierig, das einheitlich zu machen, wie du auch schon richtig gesagt hast, sodass man da eben auch die Daten eher mit Vorsicht genießen sollte. Und dann gab es auch noch von demselben Forscherteam eine Studie, die im Prinzip eine Analyse nicht abhängig von der Fluoridkonzentration im mütterlichen Urin gemacht haben, sondern abhängig von der Fluoridkonzentration im Trinkwasser. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich da kein IQ-Unterschied darstellt. Demnach ist das auch wieder was ja so in die Richtung zeigt, okay, vielleicht hat das dann doch auch was mit Sozioökonomie zu tun, das Ganze, ne?
Sozioökonomie ist halt das auch so ein riesiges, das hört sich jetzt so platt an, ne? Aber das ist so ein riesiges Feld einfach, was da alles reinfällt. Und ja, ja, ich weiß nicht, man kann das wahrscheinlich noch nicht mal überall alles gleichsetzen. Also quasi Sozioökonomie ist halt dann auch immer ja relativ von Region zu Region.
Ja, und es ist auch so, dass wenn man es jetzt, sage ich mal, auf den kleineren Kreis beschränkt hier bei uns in Deutschland, ist es eigentlich schwierig, zu viel Fluorid zu sich zu nehmen. Weil wir in Deutschland, da muss man ja sagen, bei manchen Sachen ist es natürlich ein Stock zwischen den Beinen, aber bei manchen Sachen machen diese strengen Richtlinien, die wir bei uns haben, dann doch auch wieder Sinn. Und zwar gab es hier jetzt auch in dem Zusammenhang eine Studie vom Bundesinstitut für Risikobewertung und die haben eben analysiert, dass 90% der Trinkwasserquellen in Deutschland weniger als 0,3 Milligramm pro Liter Fluorid enthalten, was einem normalen, sage ich mal, Gehalt einfach entspricht. Ab einem Fluoridgehalt von 1,5 Milligramm pro Liter muss ein Lebensmittel als fluoridhaltig gekennzeichnet werden oder ein Getränk als fluoridhaltig gekennzeichnet werden. Und am meisten Fluorid hast du tatsächlich in Getränken mit Tees, also Trockenkräuter oder Schwarztee zum Beispiel hat sehr viel Fluorid drin, wobei trotz allem, sage ich mal, wenn du alles zusammennimmst, sowohl Trinkwasser als auch die tägliche Ernährung, der durchschnittliche Deutsche auf eine Gesamtaufnahme von 0,4 bis 1,5 Milligramm pro Tag kommt. Und auch von den Grenzwerten her wird eine Tageshöchstdosis für einen 70 Kilogramm schweren Erwachsenen in Deutschland mit 3,5 Milligramm pro Tag empfohlen. Was der europäischen Norm, die 0,05 Milligramm Fluorid pro Kilogramm Körpergewicht beträgt, nochmal unterschreitet. Also wir sind da sozusagen nochmal extra streng, wenn man so möchte. Und dadurch, dass sage ich mal, die Hauptaufnahmequelle, wenn man so möchte, für Fluorid jetzt auch nicht die Zahnpasta ist oder sowas, sondern eben hauptsächlich Trinkwasser, dann sind wir da, also können wir eigentlich nur durch Trinkwasser eigentlich nicht zu viel Fluorid aufnehmen. Und auch wenn du fluoriertes Speisesalz nutzt, ist es eigentlich schwierig, weil Speisesalz ist mit einem Fluoridgehalt, also ein fluoriertes Speisesalz hat ein Fluoridgehalt in der Regel von 0, oder darf maximal 0,25 Milligramm pro Gramm Salz haben. Und wenn du bedenkst, dass eben ein Höchstwert von 3,5 Milligramm pro Tag empfohlen wird, ist das schon ordentlich was an Salz. Und du hast da natürlich auch einen gewissen, sage ich mal, Sicherheitseffekt. Ja? Wenn du so viel Salz an ein Gericht da dran tust, dass du diese Aufnahmemenge an Fluorid überschreitest, würdest du das Gericht eh nicht mehr essen, weil es versalzen ist einfach. Da würde dein normaler Geschmackssinn schon streiten und dich im Prinzip indirekt davor schützen. Und deswegen haben auch sozusagen zusammenfassend die Forscher da von diesem Leibniz-Institut gesagt, dass es in Deutschland eigentlich nach dem bekannten Wissen eigentlich nicht möglich ist, sich selbst zu viel Fluorid zuzuführen. Wohingegen ist zum Beispiel in Amerika, die haben zum Teil ja auch aktiv fluoriertes Trinkwasser. Und darauf ist es wiederum anders, weil ich meine, bei Trinkwasser, wenn du da mal, weil du auch viel Sport machst oder in einer warmen Region lebst oder sowas, 3, 4, 5 Liter am Tag oder sowas trinkst und das natürlich doch nochmal stärker fluoriert ist, dann kann das schon, sage ich mal, auch die empfohlenen Grenzwerte überschreiten. Wobei man auch da dann wiederum nicht weiß, ob sich das jetzt, wenn man zurück auf die Frage kommt, macht Fluorid unsere Kinder dumm, weiß man immer noch nicht, ob da überhaupt ein Effekt besteht oder nicht. Man kann nur sagen, dass dann die empfohlenen Fluoridwerte natürlich überschritten werden. Ob das jetzt wirklich schädlich für uns ist oder nicht, das weiß man einfach nicht, muss man sagen. Da gibt es einfach keine ausreichend validen Daten dazu. Aber um es sozusagen kurz zusammenzufassen, wir in Deutschland sind sicher vor Verblödung durch Fluorid.
Ja, ich glaube, das ist halt auch viel, das bestätigt sich danach wieder so selber, weil dadurch, dass es dieses Vorurteil gibt, werden wahrscheinlich Hersteller darauf achten, quasi das zu bedienen und dann weniger Fluorid da reinzupacken aus den Gründen. Und dadurch liest man dann, ah, Kinder, Zahnwasser hat weniger, damit die nicht blöd werden oder so, keine Ahnung. Das.
Ja, ich meine, es ist, ich meine, vielleicht ist es, sage ich mal, für uns einfach zu sagen, weil wir einfach noch keine Kinder haben und uns vielleicht schlechter in die Situation reinversetzen können. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass bei vielen Erwachsenen, wenn es ums Thema ihrer Kinder geht, bei manchen Sachen einfach vollkommen übersensibel sind und überreagieren. Ich meine, ja, mit Sicherheit gab es früher Sachen, so wie Bleifarben oder sowas, die nicht gut waren, wenn die Kinder dran genuckelt haben. Das will ich ja gar nicht abreden, aber ich glaube, heutzutage sind Eltern oft auch extrem übervorsichtig. Ich glaube, dadurch, dass natürlich auch durch Internet und so weiter auch, sage ich mal, so Mythen oder so halbgares Wissen eben viel schneller und viel einfacher verbreitet werden kann, gibt es da unheimlich viele Sachen, die mit Halbwissen durchsetzt sind und einfach, wenn man es wirklich wissenschaftlich aufziehen würde, vollkommen ungefährlich sind, mehr oder weniger.
Wahrscheinlich, ja.
Oder wahrscheinlich nicht so gefährlich, wie alle denken.
Sehr schön, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja,
ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Was hast du heute gelernt?
Ich war schneller. Das ist sehr schön gemacht. Ich hänge bei Pipi Box immer noch bei dem Katzenklo dabei, hatte das gar nichts damit vorbei. Du hast mir quasi einen dreiviertelstündigen Abriss über verschiedene Arten von nichtmenschlichen Nieren gegeben, sagen wir mal so, in verschiedensten Formen.
Von medizinischen Nierenersatzverfahren.
Ja, okay. Das nehme ich. Dann hast du mir erklärt, was die Ägypter sich so als Tagescreme ins Gesicht geschmiert haben. dass man, wenn man faul ist, jetzt auch eine Tablette statt zwei schlucken kann. Und das alles, ist verboten, macht dick oder kostet zu viel. Alles die ganze genau. Zeit da denken, vor allem, weil Karneval ist.
Das stimmt.
Zahnpasta macht nicht dumm. Oder vielleicht doch.
Toll. Wir sind genauso schlau.
Oder halt auch nicht. Kommt drauf an, wie viel Zahnpasta ich gegessen habe.
Genau. Ja, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass wir wahrscheinlich doch vorerst keine Angst haben müssen vor Robotern, die sich durch Gefängnisgitter
laufen können.
Aber das vorerst, genau. Weil sie einfach, wenn du in die Sonne stehst, schmelzen.
Wie so ein Schneemann.
Genau. Aber dass man diese Technik vielleicht dann doch ganz sinnvoll für andere Anwendungen nutzen kann, dass man eben aufgrund gezielter Magnetfelder Gegenstände partiell verflüssigen kann und wieder fest werden lassen kann. Dann habe ich herausgefunden, dass Porsche definitiv noch an der Zuverlässigkeit von ihren LMDH-Autos arbeiten müssen und entweder den Turbo-Boost für die Strecke, für die Gerade brauchen oder die BPO einfach angepasst werden muss. Dann das ADAC, das die nächste GT3-Serie geschaffen hat, die aber in eine GT3-Serie umgewandelt hat, sagen wir mal so. Obwohl, das war ja auch schon letztes Jahr. Auf jeden Fall befürchte ich, wird die DTM darunter nicht gut altern. Und dass die neuesten F1-Autos theoretisch gelauncht wurden, wir aber de facto eigentlich immer noch nicht so wirklich was davon wissen, was diese Saison da rumfahren wird.
Das war eine gute Zusammenfassung. Sehr schön.
Vielen Dank. Wann ist eigentlich das erste Rennen, apropos
Formel 1?
Ja gut, das, okay, so weit wäre ich auch noch gekommen.
Also, nicht, dass ich das jetzt gut. Confident sagen könnte.
Ja, dann... Doch, ich meine aber März. Naja, wie auch immer.
5. März.
Dann würde ich
großer
sagen,
bringt uns mal noch... 5. März.
Das ist ja schon übernächste Woche, glaube ich, ne?
Nächste Woche? 18. 1. Doch, 18. 2 Wochen.
Übernächste, ja. Ja. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Nee, genau, also es hat mich gefreut, nochmal eine Folge mit dir aufgenommen zu haben. Wir müssen uns definitiv nochmal Gedanken über unser Konzept machen, wie wir das jetzt weiterführen, weil ich finde, halbjährlich ist mir eigentlich zu selten, auch wenn jetzt natürlich viel war, wodurch ich auch ehrlicherweise es oft entweder vercheckt hatte oder wirklich einfach keine Zeit hatte. Aber ich würde es doch gerne eigentlich wieder öfters machen. Wie wir das genau machen, ob wir es wieder zweiwöchentlich machen, ob wir bei den anderthalb Stunden bleiben oder ob wir sagen, einmal monatlich und dafür doch wieder länger, das können wir ja noch offscreen, sage ich mal, besprechen. Genau, ansonsten wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit dieser Folge, die es jetzt endlich wieder zu hören gibt. Vielleicht werde ich auch nochmal unseren Instagram-Account aktivieren, der hat jetzt ja auch gefühlt schon über ein Jahr geschlafen wahrscheinlich.
Ach, schlafen.
Und ja, dann kehre ich uns mal noch raus, passend zur aktuellen 5. Jahreszeit. Genau, das kann ich am Ende der Folge noch einspielen, so eine schöne Fanfare. Also, Mann zu seiner Frau, Schatz, dein diesjähriges Karnevalskostüm erinnert mich an einen Fremdenführer. Sie, hä, wieso das denn? Ja, na, der zeigt einem auch alles. Ja, es ist platt, war notgedrungen, musste ich spontan raussuchen, weil ich es ehrlicherweise vercheckt hatte. Ja,
es aber war so ein klassischer Dad-Joke einfach.
Ja, so ein bisschen, das stimmt schon. Na, dann wünsche ich dir mal noch einen schönen Samstagabend, noch ein schönes Wochenende. Einen schönen Rosenmontag,
nee, ich muss arbeiten. Keine Ahnung, es gibt sowas nicht. Die haben dazu sowas wie Fasching, wie das jetzt nennt, aber das ist halt die Wish-Version von Karneval.
Die Wish-Version von Karneval, schön. Ja, nee, wunderbar. Auf jeden Fall dir eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns in nicht allzu ferner Zukunft wieder.
Ja. Oh.
Pass auf dich auf, stell dich
nicht ins Stau,
trink nicht zu viel und was man sonst noch und was man sonst noch alles
puppel deinen kann, Patienten nicht so viel in den Augen. Dann...
Ich versuch, ja. Genau, und natürlich unseren Zuhörerinnen auch das Beste. Und soll ich aufhören? Okay.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.